So, da kommen natürlich ganz viele Hate-Kommentare, auch bei mir ganz speziell. Ich habe immer das Gefühl, ich werde meine Videos werden immer den falschen Leuten ausgespielt, so, weil da kommt dann immer gleich so, boah, gay, bist du schwul, was bist denn du, was bist du überhaupt? Es, ich werde mit Es bezeichnet, so, also als wäre ich irgendwie ein Ding und kein Mensch, so.
Okay.
Da kann man natürlich dann auch irgendwie gegen vorgehen und Leute blockieren und so, aber ich mache das auch ganz offen, ganz bewusst auch ganz offen, dass ich dann gegen solche Leute vorgehe und dann natürlich auch auf Hate-Kommentare reagiere, teilweise auch Screenshots mache und die bei mir in der Instagram-Story teile, auch private Nachrichten, ich kriege auch Privat-Hate-Kommentare so, also wo dann auch so Nachrichten dabei sind, bei denen ich denke so, meine Güte, wie alt bist du? Bist du 13 und du hast schon so eine Einstellung irgendwie, also das finde ich schon auch krass, aber ich mache das, wie gesagt, ganz bewusst, eben um den Leuten, denen es auch so geht wie mir, zu zeigen, so hey, es gibt eben auch noch diese andere Seite und du kannst es dir anhören, du kannst aber auch was dagegen sagen.
Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hätte es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen.
Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben.
Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen.
Moin Erich!
Moin Wolfgang!
Erich, weißt du, wen wir diese Woche zu Gast haben bei uns?
Na klar, Leopold Music. Weißt du, was Leopold macht?
Ja, da habe ich mal nachgegoogelt und habe herausgefunden, dass der Leopold, der ist ein queerer deutscher Sänger und Künstler und singt queere Songs. Und Leopold war ja bei uns zu Besuch im Hauptstadt-Podcast, bei uns vor Ort, also nicht per Zoom, wie wir das jetzt machen, sondern wirklich vor Ort und hat uns so ein bisschen mitgenommen auf seine Reise, wie er so als kleiner Junge schon angefangen hat zu singen, wie seine Familie halt schon gemerkt hat, hey, ne, das ist auf jeden Fall ein Entertainer vor dem Herrn und hat auch uns ein bisschen so von seinem Coming Out erzählt, wie er dann zum Sänger wirklich geworden ist, wie er dann auch ein Label unter Vertrag gekommen ist und dann auch, wie er sich beim Eurovision Song Contest beworben hat und hat uns da auch so ein bisschen hinter die Kulissen schnuppern lassen.
Ja. Und ich fand es halt mega beeindruckend, wie sehr er ins Detail gegangen ist über seine Herausforderungen, wofür er jetzt auch stehen möchte, wie er anderen Leuten helfen will. Und er ist als Figur selbst auch eine Kunstfigur. Also ich fand es wirklich mega spannend, ihn hier vor Ort zu haben, mit ihm über alles zu reden und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Ja, würde ich auch sagen. Also für alle Leute, die sich vor allem für das queere Thema interessieren und da auch ein gewisses Grundwissen mitnehmen wollen, die sollten sich die Folge auf jeden Fall nicht nur anhören, sondern auch zu Ende anhören. Also viel Spaß.
Ich würde sogar noch eins weitergehen, sorry für die Unterbrechung, aber auch wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, einfach mal diese Gedankengänge zu verstehen, wofür steht und was man vielleicht auch machen kann, um ein bisschen mehr Feingefühl zu zeigen in Zukunft. Also einfach durchhören.
Moin Leopold.
Hallo.
Hi. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Wir haben es jetzt Freitag, 13 Uhr. Kennst du den Spruch? Freitag ab 1, da macht jeder seins?
Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Doch, ich habe ja mal Fleischer gelernt damals und das ist so der Handwerk.
Was, du hast Fleischer gelernt?
Ja, Fleischer gelernt.
Okay. Das sieht man jetzt überhaupt nicht.
Fleischer gelernt. Und dann hieß es immer Freitag ab 1, da macht jeder seins. Das gibt auch einen Song.
Naja. Von wem ist der Song?
Ich weiß nicht, glaube ich, das war von Ostseewelle Hit Radio. Glaube ich. Also es ist ein Sender, wir kommen beide aus MacPom ursprünglich und da lief immer, glaube ich, auf Ostseewelle Radio dieser Song.
Okay, also war es eher so lokalpatriotisch oder war es schon...
Es kann sein, dass es auch...
Weißt du gar nicht.
Müsste ich mal...
Aber tatsächlich kann ich den Spruch jetzt noch nicht. Man lernt immer wieder was Neues dazu.
Den braucht man auch nicht. Ja.
Mich würde interessieren, wie du heute so in den Tag gestartet bist. Was gab es bei dir zum Frühstück?
Bei mir gab es zum Frühstück einfach Brot. Also meistens mache ich mir Müsli, aber heute wollte ich einfach, dass es schnell geht und dann gab es Brot. Ich habe aber tatsächlich sehr spät erst gefrühstückt. Also die Leute, die jetzt den Podcast anhören, die sehen mich jetzt natürlich nicht, aber ich bin schon etwas länger auf den Beinen, um so auszusehen, wie ich gerade aussehe. Und deswegen habe ich sehr spät erst dann gefrühstückt, als ich fertig mit dem hier war.
Ja, aber wir müssen dazu sagen, es sieht sehr gut aus.
Danke. Vielen Dank.
Genau, also wir fragen jeden Gast irgendwie dieselbe Einstiegsfrage. Mhm. Und zwar ist das, was dir an Berlin gefällt? Was gefällt dir vielleicht gar nicht so richtig gut in Berlin?
Also ich muss ganz echt sagen, ich bin jetzt ja noch nicht so lange in Berlin. Aber was mir an Berlin auf jeden Fall gefällt, ist so die Weitläufigkeit und auch die Freiheit, die Vielfalt. Also es ist einfach super bunt und vielfältig und man sieht an jeder Ecke irgendwas anderes. Ist auch verschiedene Kulturen, was ich auch super spannend finde. Natürlich ist vieles auch eingedeutscht, wenn man gerade irgendwie, wenn man essen geht, aber man kann doch hier auch sehr, sehr vielfältig irgendwie essen gehen und ja, einfach immer wieder was Neues lernen und sehen. Das finde ich immer ganz spannend irgendwie. Was mir nicht so gefällt, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, Berlin ist so eine einzige Baustelle. Es ist echt überall, wo man hingeht, wird irgendwo gebaut. Und ich bin gerade mit der S-Bahn hergefahren, also mit den Öffentlichen. Und was mir nicht so gefällt, aber ich glaube, das ist prinzipiell so ein Zeichen unserer Zeit irgendwie, dass man nicht mehr so präsent ist. Also ich habe mich so umgeschaut und alle saßen irgendwie hier so mit ihrem Handy und haben nur noch auf ihr Handy gestarrt. Und das ist echt ein bisschen schade irgendwie. Also das fällt natürlich in der Großstadt noch mal mehr auf, weil einfach viel mehr Leute da sind. Aber ja, das ist echt irgendwie was ich auch ein bisschen schade finde. Es ist alles so unpersönlich wird es irgendwie dadurch. Ja.
Aber ich finde, das ist auch gerade Berlin, dieses eigentlich ist jedem alles egal. So dieses, wer es gerade an dir vorbeiläuft oder neben dir auf Klo steht in der Bar, das ist so egal.
Ja, total. Also jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt nicht so, wie ich jetzt gerade ausschaue. Ja. Also für die gerade zuhören, ich habe High Heels an und ein bisschen Pailletten und so Zeug. Ja. Und so bin ich jetzt natürlich nicht hergefahren, weil es zu kalt ist damit. Also mir ist es zu kalt, manche machen das, aber das finde ich natürlich dann gut, diese Entwicklung, also ja. Dass man dann irgendwie, man schaut mich kurz an und dann, das war es aber dann auch irgendwie so, wobei ich hier auch schon irgendwie angemacht worden bin und auch, also diskriminiert worden bin und das auch schon von anderen gehört habe, aber das ist natürlich wieder was anderes, aber so dieses, ja, also es ist auf der einen Seite irgendwie so diese Egal-Einstellung, auf der anderen Seite ist es irgendwie so anonym und unpersönlich, ja. Also es ist irgendwie, ja, so eine, hält sich immer so die Waage, aber ich finde es trotzdem immer wieder schön, ich bin aus der Wohnung vorhin raus und bin auf die Straße und zur Haltestelle gelaufen und mich haben ganz viele Leute angegrinst, also nicht im Sinne von, aha, wie schaust denn du aus, sondern so, also total höflich und irgendwie schön und das, da startet man, finde ich, gleich wieder ganz anders irgendwie in den Tag. Das finde ich dann auch immer wieder schön und das merke ich, also erlebe ich auch wieder, immer wieder hier in Berlin, so dass einem Leute begegnen und nett grüßen oder was Nettes sagen, so und ich finde, das macht dann gleich irgendwie wieder den Tag schöner.
Ja. Und du sagst, du bist noch nicht so lange in Berlin. Für welchen Bezirk hast du dich entschieden?
Ich wohne tatsächlich noch nicht fest hier, also ich bin gerade nur in Zwischenmiete, aber ich bin im Moment gerade in Schöneberg. Okay. Und Schöneberg macht seinem Namen alle Ehre, also es ist ein schöner Berg. Ja. Nein, Quatsch, es ist sehr schön, sehr angenehm dort.
Okay. Ja.
Aber ich sag mal so, die S-Bahn-Zombies, du hast ja kurz von S-Bahn-Zombies geredet, die
immer noch. Zombies habe ich jetzt nicht gesagt.
Nee, aber das ist mein Spruch immer für die von den S-Bahn-Zombies, die dann nur hingucken. Am schlimmsten finde ich es ja, wenn die dann irgendwie die Treppen hochgehen oder durch die U-Bahn-Schächte laufen und dann aber auch noch auf ihr Handy gucken.
Auch, ja.
Und dann gegen ein Gegenrennen oder so. Ja. Und dann wird das Ganze ja noch verstärkt. Zum einen sitzen die dann, schauen auf ihre Handys in der S-Bahn, haben noch eine Maske auf.
Ja.
Und ich finde, jetzt kriegt man, also man, ich frage mich immer, wie sehen die Leute wohl unter der Maske aus?
Ja, das finde ich auch immer total spannend und man denkt immer, ah ja, so könnte die Person aussehen und dann nimmt sie die Maske ab und dann ist man total überrascht, wie anders die Leute aussehen. Also diese ganze Maskengeschichte natürlich durch Corona hat die ganze Anonymität natürlich nochmal irgendwie verstärkt und dieses ganze, man ist irgendwie, jeder lebt so in seiner eigenen Welt, was ja auch normal ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, durch Social Media und durch Handys ist das einfach nochmal stärker gewachsen, weil man dann natürlich auch entsprechende Inhalte anschaut und dann immer in so einer Blase sich befindet. Und deswegen finde ich das spannend, aber auch manchmal ein bisschen schade, wie sich das so entwickelt.
Aber du bist noch aktiv auf Wohnungssuche dann?
Mhm, ja.
Okay, also hast du dich auch in die Schlacht geschlagen, Schlacht begeben.
Ja,
Viel Spaß. Ich fühl mich manchmal, dass wir bei Hauptstadt Podcast auch so ein Wohnungsportal sind, so, weil wir Aufrufe für unsere Gäste machen, hey, jetzt könnt ihr euch an unsere Community wenden. Wer hat eine Wohnung da draußen?
Ja.
Also, wer für Leopold eine Bleibe hat, sagt Bescheid. Am liebsten in, wo suchst du?
Ach, ich bin da relativ flexibel. Also ich habe natürlich jetzt nicht alle Stadtteile bis jetzt schon kennengelernt, aber ich finde eigentlich so die Stadtteile in der Nähe von Berlin-Mitte, also irgendwie Schöneberg, natürlich Friedrichshain, Moabit finde ich auch sehr, sehr schön. Was gibt's noch? Kreuzberg, also eigentlich alles. Mhm. Ne? Da gibt es jetzt irgendwie für mich keinen Stadtteil, bei dem ich jetzt sage, oh, da möchte ich Gottes Willen überhaupt nicht hin, so, und ich bin da relativ
Und du suchst ein Loft mit Dachterrasse und alles, was
man sich so vorstellt. Genau, ja. Also Loft mit Dachterrasse, eigener Bar, natürlich am besten noch Swimmingpool und Whirlpool. Und
der Fahrstuhl sollte auch direkt in deine Wohnung führen.
Genau, und alles natürlich auch noch bezahlbar, wenn es geht.
Ja. Und die Einweihungsparty, da freue ich mich dann
erst. Ja, da sage ich euch dann Bescheid, wenn es soweit ist. Also gib mir noch ein bisschen Zeit.
Wenn wir sowas finden, dann sagst du, könnt ihr auch einmal vorbeikommen. Ja.
Gut. Ja. Also falls ihr zwei davon habt, nehme ich auch eine, ja?
Ja.
Okay, dann kommen wir mal zu anderen Themen. Wo kommst du denn eigentlich her ursprünglich?
Frage, könnt ihr es vielleicht erraten? Oder habt ihr irgendeine Vorstellung? Weil manchmal kommen Leute zu mir und sagen, du kommst daher. Und ich so, was, woher hast du das jetzt gehört? Ja, ich höre das an deiner Stimme.
Ich höre sowas gar nicht. Also ich bin da raus.
Ich bin da heute auch raus.
Okay, also ich komme aus der Nähe von Würzburg, also Franken.
Mhm. Das hört man, finde ich, gar nicht. Weil ich habe einen Kumpel, der kommt auch
aus Würzburg. Der kommt aus Franken und der spricht ein bisschen anders.
Ja, genau. Der spricht anders. Aber das kannst du wahrscheinlich auch.
Ja, das kann ich auch, wenn ich möchte, aber jetzt, nee, also schon, also vor allem, wenn ich dann wieder zu Hause bin, bei meiner Familie, bei meinen Eltern, dann schleicht sich das doch wieder schneller ein und es wird alles wieder ein bisschen weicher und ein bisschen anders gesprochen.
Ja, jetzt kommen wir schon näher.
Aber ja, genau.
Okay, für alle Leute da draußen, die dich schon kennen und die sich vielleicht fragen, Mensch, ne, also wie ist denn der Leopold überhaupt aufgewachsen und was ist, kannst du mal kurz so einen kleinen Einblick da geben? Wie war das Leben in Würzburg für dich?
Ja, also ich bin tatsächlich nicht direkt in Würzburg aufgewachsen, sondern in einem kleinen Dorf in der Nähe von Würzburg, also so 20 Kilometer entfernt von Würzburg. Und es war sehr schön, also ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich habe drei Geschwister, zwei Brüder, eine Schwester und wir hatten eine tolle Kindheit. Unsere Eltern haben alles irgendwie für uns gemacht, was halt in ihrer Macht war, was sie für uns machen konnten, haben uns tolle Geburtstage irgendwie ermöglicht und also einfach eine total schöne, ausgelassene Kindheit und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, fühle mich da auch jetzt immer noch sehr wohl und bin dann irgendwann zu einem Kinder- und Jugendchor im Nachbardorf gekommen und habe dann da so das Singen so nicht semi-professionell, aber hobbymäßig eben angefangen, habe aber zu Hause schon als Kind immer irgendwie gesungen und performt und irgendwie alles Mögliche für als Mikros genutzt so. Und ja, also es war echt eine schöne Kindheit an sich. Je mehr ich halt aufgewachsen bin und desto älter ich geworden bin, habe ich natürlich auch irgendwann festgestellt, so, ich glaube, ich bin ein bisschen anders als die anderen so, in vielerlei Hinsicht, also jetzt nicht nur irgendwie auf meine Sexualität bezogen, sondern ich war einfach immer irgendwie ein bisschen anders drauf so, und das fiel mir auch echt eine Zeit lang schwer und hab dann einfach das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie, werde nicht so akzeptiert, wie ich bin, ich war aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geoutet. Es war aber irgendwie so ein bisschen wie so ein offenes Geheimnis. Also viele KlassenkameradInnen und auch FreundInnen und natürlich auch Familie, die haben sich schon sowas gedacht, aber ich habe das halt nie angesprochen oder wir haben dann halt auch nicht so drüber gesprochen, weil ich mich da einfach noch nicht so zu bereit gefühlt habe.
Wie hat sich das also geäußert, sag ich jetzt mal? Also hast du einfach dich schon ein bisschen feminin angezogen oder hast du dich, keine Ahnung, also bist du nicht mit den Jungs auf dem Fußballplatz bolzen gegangen, sondern hast, keine Ahnung, wie hat sich das in Anführungsstrichen geäußert? Hört sich negativ an.
Nee, ist überhaupt nicht negativ.
Und also in welchem Alter? Vielleicht, wenn du das irgendwie so ein bisschen einordnen kannst. Also, war es kurz vorm Abi oder war es dritte Klasse?
Also ich habe es tatsächlich schon immer gewusst oder gespürt, dass ich irgendwie anders ticke, aber ich als Kind kann man das natürlich irgendwie noch nicht so einsortieren und kennt dann auch noch nicht irgendwie so die Unterschiede und weiß auch nicht, was schwul ist oder lesbisch oder was auch immer. Also das heißt, ich habe das eigentlich schon relativ früh gemerkt und gespürt. Ich muss aber auch dazu sagen, also alles, was ich jetzt sage, das ist natürlich sehr, sehr stereotyp. Das entspricht nicht allen Kindern, die irgendwie queer, also schwul, lesbisch, wie auch immer, aufwachsen. Ich habe schon auch mal Kleider angezogen und irgendwie getanzt und war eher irgendwie musisch, das hat mich einfach mehr interessiert. Fußball war überhaupt nicht meins, Sport prinzipiell jetzt nicht so und eben wie gesagt vor allem Fußball, also so diese traditionellen Jungssportarten, die ne, eben auf dieses Geschlecht irgendwie bezogen sind so und habe mich da immer mehr irgendwie für Musik, für Tanz, für Videos und so weiter interessiert, also Musikvideos interessiert. Und ja, also so hat sich das für mich auch geäußert. Meine Eltern haben das natürlich auch gesehen und gemerkt, aber das fand ich auch immer toll bei meinen Geschwistern und mir, dass unsere Eltern uns haben auch einfach machen lassen. Die haben nicht gesagt, nee, du musst jetzt genau das Gleiche machen, was der Papa macht oder was die Mama macht oder hier, ne, das ist doch in der Tradition der Familie oder so, sondern die haben uns machen lassen und haben uns einfach auch ausprobieren lassen. So und das fand ich auch immer toll und das würde ich mir auch für ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche da draußen auch wünschen, denen es auch ähnlich geht oder auch nicht, je nachdem, aber dass man einfach die Möglichkeit hat, sich zu Hause auszuprobieren und dass das nicht bewertet wird und gesagt wird, ah nee, aber oh Gott, und wenn das jetzt jemand im Dorf mitbekommt, dass du mal ein Kleid angezogen hast, nicht, dass dann die Leute, also nicht, dass die dann denken, dass wir irgendwie schlechte Eltern sind, sondern ganz im Gegenteil, das hat eben unsere Eltern auch, also ne, finde ich, zeichnet auch gute Eltern auch aus, dass sie einfach auch die Kinder machen lassen und nicht drauf hören, so was andere sagen, weil dadurch kann einfach auch ein Kind sich entwickeln und Leidenschaften entwickeln und Hobbys entwickeln und herausfinden, was es auch in seinem Leben irgendwie machen möchte oder wohin es gehen möchte und auch erkennt, dass es okay ist, so wie man ist, ja, ohne dass man sich jetzt irgendwie verstellen muss für andere und das fand ich immer toll so und das war so ein bisschen so ein Safe Space zu Hause, aber natürlich als ich dann in die Schule gekommen bin, auch weiterführende Schulen, habe ich einfach auch gemerkt, so okay, das sind einfach Kinder, die sind halt ganz anders drauf, sind ganz anders auch erzogen worden und wenn ich da jetzt irgendwie ankomme, dann werde ich halt nicht so akzeptiert, wie ich halt bin und das fand ich schade, weil ich dann häufig die Erfahrung gemacht habe, so im ersten Moment fanden die mich irgendwie alle komisch oder anders halt und haben das vielleicht auch gespürt irgendwie, dass ich vielleicht auch eine andere Sexualität habe, aber je mehr sie mich dann kennengelernt haben, hatte ich dann das Gefühl, dass sie mich dann auch irgendwie cool fanden so und das würde ich mir auch irgendwie wünschen von der Erziehung, aber auch an sich von der Gesellschaft, dass man einfach Leuten offener begegnet und Leute nicht gleich nach ihrem Aussehen oder nach ihrem Verhalten irgendwie bewertet, sondern nach dem, was sie halt machen oder was sie eben auch nicht machen und nicht irgendwie nach Aussehen, Religion, Hautfarbe, was auch immer, Sexualität eben oder geschlechtliche Identität irgendwie bewerten. So.
Je nachdem, wo man und wie man halt aufgewachsen ist, ne, wird man ja schon stark vorgepolt, sage ich mal. Und dann liegt es natürlich an teilweise ganz besonders an einem ja auch selbst, ne, wie man denn damit umgeht. Oftmals ist man dann wahrscheinlich auch in so einer Art, ja, in so einer Bubble drin, wo man, ja, es hört sich vielleicht doof an, Ausrede, man kann gar nicht anders, weil man gar nicht andere Einflüsse hat. Ja. Und man hat gar keine Möglichkeit oder man guckt gar nicht über den Tellerrand weiter rüber. Ne? Vielleicht auch nicht mal dann, also wirklich abgrundtief böse gemeint oder negativ gemeint, sondern man weiß es vielleicht gar nicht besser. Weil man,
aber voll.
Ich meine, jetzt das Leben in Berlin und so, dann wird man auf jeden Fall offen damit. Aber ich war sehr überrascht. Ich habe letztens mit meiner Nichte gesprochen, die ist jetzt 12 geworden und eine Freundin von ihr hat irgendwie erzählt, da gibt es auch einen Jungen und der ist schwul in der Klasse und der ist so mit einer von den besten Freundinnen. Und dann meinte sie, ja, und da ist auch in der Parallelklasse ein Mädchen, das lesbisch ist und die verliebt in sie war. oder ist oder so. Und dann meinte ich so, und wie findest du sie denn? Also, und dann meinte sie, ja, eigentlich ganz gut. Und dann war das so, habe ich schon gemerkt, so mit 11, macht sie sich schon Gedanken darüber oder ist schon so, sieht das Ganze schon so offen, dass sie denkt, vielleicht mag ich auch Mädchen. Und das hat sie auch ganz offen zu mir kommuniziert. Also, das stelle ich mir vor, dass das vor 10 oder 15 Jahren, also da, wo ich herkomme, also aus MacPom, da wäre das, glaube ich, nicht so denkbar gewesen. Und jetzt 15 Jahre weiter ist es dort auch schon weiter.
Auf jeden Fall. Ja, das finde ich super. Es ist eine schöne Story, so, weil das zeigt auch das so, dass wir jetzt einfach in einem, was wir wahrscheinlich auch seit gestern merken, auch in einem komplett anderen Zeitalter angekommen sind, also spätestens auch seit den Entwicklungen da gestern, was passiert ist. Aber auch an sich gesellschaftlich hat sich da einfach in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan, auch durch die Gender-Debatte, durch MeToo hat sich da ganz viel getan. Und das finde ich toll, dass das deine Nichte einfach so offen kommuniziert, als wäre es das Normalste der Welt. Und genauso sollte das auch sein. Es sollte nicht irgendwie sein, so, was, du hättest jetzt ja auch darauf so reagieren können, so, was, wie du findest die interessant? Nee, schlag dir das mal lieber irgendwie aus dem Kopf, so. Und ich glaube, das sind Mädels sowieso gefühlt auch, also auch gerade was die Pubertät betrifft, immer noch mal ein bisschen früher dran als Jungs. Und deswegen ist es schön, dass sie das da irgendwie für sich, wer weiß, vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht findet sie es ja einfach nur sehr sympathisch, aber wäre ja auch schön.
Ich habe auch das Gefühl, dass es mehr und mehr so übergeht, ob Freund, Freundin heiraten, junge Mädchen.
Ja.
Auch schon bei dem Freundeskreis von meiner Tochter, die jetzt in der Kita ist, hat man das Gefühl, dass es so, es wird nicht ausgeschlossen, dass es jetzt auch anders oder dass es in beide Richtungen gehen könnte. Aber was mich nochmal interessieren würde, du sagtest, deine Familie oder deine Eltern waren auf jeden Fall für dich so ein Hafen, wo du sein konntest, wie du wolltest. Aber oft geht es ja auch schon bei den Familienfeiern los, wo man beispielsweise bei meinem Bruder, der hat gerne mit Barbiepuppen gespielt. Das war für meinen Opa, es ging nicht. Also es ging überhaupt in die Köpfe nicht rein. Wie war das für dich? Also fühltest du dich da ähnlich sicher oder war das schon der erste Schritt so, ich bin...
Ja, also schon ähnlich sicher, weil wir sind schon auch viel mit unseren Cousins und Cousinen früher aufgewachsen und die kannten uns schon und die haben mich oder also nie irgendwie verurteilt in dem, wie ich bin und das war einfach immer irgendwie auch schön zusammen. So, je älter man geworden ist, umso anders hat sich das natürlich dann auch angefühlt, weil ich selbst für mich das auch erstmal, also ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass da was anderes ist, aber das dann wirklich auch für sich selber zu akzeptieren, dieser Prozess, das dauert auch eine gewisse Zeit und sich damit auch auseinanderzusetzen, so, wie sehe ich mich überhaupt, wer bin ich eigentlich wirklich und deswegen, ja, also innerhalb der Familie habe ich mich schon auch immer wohl gefühlt, habe da auch mich nicht immer so, also vor allem dann auch im Laufe der Zeit, je älter ich geworden bin, mich nicht immer so gezeigt, wie ich eigentlich bin, um mich auch einfach so ein bisschen zu schützen. Also ich habe da so ein, und ich denke, ganz vielen queeren Kindern und Jugendlichen geht das wahrscheinlich auch so, dass man dann so einen Schutzmechanismus aufbaut, dass man sich natürlich ein bisschen anders gibt weil es gibt natürlich auch so diese Klischees und ja, die Schwulen und mit der abgeknickten Hand und so, dass man dann schon so ein bisschen sich anpasst und versucht irgendwie nicht aufzufallen, obwohl ich trotzdem immer wieder aufgefallen bin, schon allein durch die Stimme, die etwas tiefer ist als andere, die etwas höher ist. Also ich habe schon als Kind sehr hoch gesprochen und meine Stimme war halt schon immer höher und schon allein deshalb bin ich aufgefallen. Da musste ich noch nicht mal im Raum sein und man hat mich dann irgendwie schon gehört und wusste, okay. Ja. Deswegen, also und auch da habe ich dann auch schon immer versucht, so ein bisschen, da irgendwie drauf zu achten, dass ich irgendwie nicht anders auffalle. Ich möchte gar nicht sagen negativ, weil was ist daran negativ? Bin halt einfach anders als du, aber das macht mich jetzt ja nicht zu einem schlechteren Menschen oder wie auch immer. Und also zu Hause war es schon Safe Space und auch in der Familie, in der größeren, aber ja, trotzdem versucht man sich so ein bisschen anzupassen.
Und ich denke, also ich will es nicht runterspielen oder so, aber ich glaube, heute kann man das Internet aufmachen und findet Gleichgesinnte über TikTok oder kann seine Fragen stellen und findet wahrscheinlich auch eine Antwort, die einem erstmal hilft, auch wenn es einen nicht direkt aus dem Umfeld rausholt, ist man trotzdem irgendwo drin. Gab es für dich früher auch schon Anlaufpunkte oder Leute, mit denen du so darüber reden konntest, um halt dich auch zu finden und zu entdecken und zu sagen, irgendwie ist es gerade anders? Also welche Personen waren das für dich oder wie sah das aus?
Nee, tatsächlich gab es sowas nicht für mich. Deswegen fand ich das auch schön, was du vorhin gesagt hast. Und auch was du gerade meintest, so mit der Entwicklung des Internets und den Social Media Plattformen, jetzt ganz speziell auch TikTok, dass man da einfach Leute findet und durch den auch aufgrund des Algorithmus in so eine Blase kommt, in so eine Bubble kommt, bei denen solche Themen, queere Themen, aber auch an sich übers Leben, wie auch immer, besprochen werden und thematisiert werden, so, weil man dann auch das, da, dann auch wirklich sieht, so, da ist jemand, der ist auch so wie ich und der ist anders. Das muss jetzt gar nicht mal unbedingt jemand sein, der irgendwie im Fernsehen ist oder ne, so, sondern das kann ja jeder sein. Jeder, ne, ihr könnt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr auch private TikTok-Accounts habt selber so, könnt ihr auch selber Videos hochladen und wenn ihr irgendwie über ein Thema sprechen wollt, das euch beschäftigt, kann man das machen oder was auch immer oder irgendeine Tanz-Challenge machen. Aber das ist auch was ich halt auf TikTok, zum Beispiel auf TikTok, aber prinzipiell bei Social Media auch auf Instagram und so weiter, diesen Social Media Kanälen zugute halte, ist einfach dieser Austausch, dass man wirklich Leute hat, die man auch fragen kann. Also mir schreiben auch auf Instagram ganz viele Privatleute so, hey, ich habe dich auf TikTok gesehen und ich wollte dich mal fragen, wie das so war bei dir, weil ich bin mir gerade nicht sicher und so. Und oder auch auf TikTok direkt, dass wirklich Leute unter meine Videos kommentieren, so, hey, ich bin lesbisch und bin Muslima, ich weiß nicht, wie soll ich denn da mit meinen Eltern drüber sprechen, weil die sind überhaupt nicht irgendwie cool damit, so, und das finde ich ganz, ganz toll, also das muss man wirklich den Plattformen zugute halten und ich mache es dann tatsächlich auch so, du hast ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, so, da kommen natürlich ganz viele Hate-Kommentare, auch bei mir ganz speziell. Ich habe immer das Gefühl, meine Videos werden immer den falschen Leuten ausgespielt, so, weil da kommt dann immer gleich so, boah, gay, bist du schwul, was bist denn du, was bist du überhaupt? Es, ich werde mit Es bezeichnet, so, also als wäre ich irgendwie ein Ding und kein Mensch, so. Okay. Da kann man natürlich dann auch irgendwie gegen vorgehen und Leute blockieren und so, aber ich mache das auch ganz offen, ganz bewusst auch ganz offen, dass ich dann gegen solche Leute vorgehe und dann natürlich auch auf Hate-Kommentare reagiere, teilweise auch Screenshots mache und die bei mir in der Instagram-Story teile, auch private Nachrichten, ich kriege auch Privat-Hate-Kommentare so, also wo dann auch so Nachrichten dabei sind, bei denen ich denke so, meine Güte, wie alt bist du? Bist du 13 und du hast schon so eine Einstellung irgendwie, also das finde ich schon auch krass, aber ich mache das, wie gesagt, ganz bewusst, eben um den Leuten, denen es auch so geht wie mir, zu zeigen, so, hey, es gibt eben auch noch diese andere Seite und du kannst es dir anhören, du kannst aber auch was dagegen sagen und es ist nicht verkehrt, irgendwie dagegen aufzusprechen. Und um auf jetzt ganz initial deine eigentliche Frage wieder zurückzukommen, bei mir gab es das eben vor 10, 15 Jahren eben nicht, diesen Austausch und man kannte natürlich nur die Leute aus dem Fernsehen so. Da gab es natürlich solche Leute wie Dirk Bach im deutschsprachigen Raum, Hella von Sinnen, auch PolitikerInnen, Guido Westerwelle und so weiter, die da offen auch mit umgegangen sind. Aber da hatte man natürlich jetzt nicht diesen direkten Austausch so und deswegen glaube ich, das hilft ganz, ganz vielen, kann ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen helfen.
Was für die gerade, Entschuldigung, nur zuhören und das Handy sowieso in der Hand haben, leopold.music mit C geschrieben, richtig?
Genau.
Auf TikTok.
Was macht das denn mit dir, wenn du so einen Kommentar von so einem Arschmaden liest?
Hast du gerade Arschmaden gesagt? Oh, ist das süß. tatsächlich, tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so viel. Also mit mir persönlich, weil immer die Leute, die Bühnenperson sehen, Leopold, und nicht mich privat so. Und weil ich laufe jetzt auch nicht privat immer geschminkt rum und auch immer mit Pailletten, sondern meistens eher irgendwie legerer, weil es einfach irgendwie entspannter ist, mhm, und nicht so aufwendig. Aber genau, und deswegen ist da immer so ein bisschen wie so ein Filter, was ich auch ganz bewusst mache, einfach so in die Öffentlichkeit zu treten, um meine Privatperson einfach auch damit zu schützen. Ich bin eher einfach schockiert. Also ich sehe es eher gar nicht so sehr, dass es jetzt nur gegen mich geht, sondern auch prinzipiell einfach gegen die Community, mhm, und bin einfach schockiert über die Einstellungen von vielen Leuten, die dort sind und diese Videos sehen. Und was ich mich auch ganz oft frage, ist so, muss man, das ist auch so ein Ding unserer Zeit irgendwie, dass jeder immer das Gefühl hat, jedem sagen zu müssen, was er über einen denkt. Mhm. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. So. Und,
meistens
und,
schlecht.
Ja, meistens schlecht und meistens so. Und dann denke ich mir so, meine Güte, also die Zeit, die du da investierst, um da jetzt unter meine ganzen Videos irgendwie da zu kommentieren und irgendwie da schlechte Laune zu verbreiten, da könntest du so viel Besseres machen, ja, irgendwie. So Glatzkopf, Eierkopf, Schwuchtel, Schwulette, was auch immer, wo ich mir so denke, so, ja, wo ich mir so denke, so, was machst du mit deiner, ist dir langweilig, bist du neidisch, also was, mhm, was machst du hier gerade so? Und das sind jetzt halt natürlich diese Hate-Kommentare, aber auch so dieses, was auch ganz oft ist, so, wo ich mir auch so denke, ja, du kannst nicht singen, du singst nicht gut, wo ich auch so denke, so, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann schau dir meine Videos nicht an. Aber das, die kommen im, und ich sehe es ja, ich sehe ja die Accounts und die Bilder und die Namen, und ich sehe, dass auch Leute immer wiederkehren, wo ich so denke, also okay, du machst es jetzt aber auch schon echt ganz bewusst so, da kann ich jetzt auch leider dir nicht mehr helfen, so, also dann schau meine Videos nicht an, blockier mich am besten, dann werden dir auch meine Videos nicht mehr ausgespielt, so, da kann ich dir sonst auch nicht weiterhelfen und ja, also wie gesagt, persönlich macht es jetzt nicht so viel mit mir, wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Video hochlade und das sind 150 Hate-Kommentare, da fühle ich mich danach jetzt natürlich nicht unbedingt besser. Über vieles lache ich auch, weil ich kann manche Sachen auch dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Das ist einfach auch irgendwie lächerlich so. Und ich weiß natürlich auch, dass da viele Kids und Jugendliche unterwegs sind, die einfach noch nicht so viel Erfahrung haben und auch noch nicht die Lebenserfahrung haben, ja, die jetzt andere vielleicht haben und da auch anders irgendwie drauf gucken können. So. Und wie gesagt, manche Kommentare picke ich mir auch wirklich raus und stelle die auch an den Pranger, weil ich mir so denke, also du kotzt mir hier irgendwie die Kommentarsection voll, also dann kannst du jetzt auch mal hier in meine, ja, Story und kannst jetzt mal schauen, wie das dann so ankommt, dein, ja, Kommentar. So. Also und das finde ich einfach irgendwie ein bisschen schade, da das würde ich mir auch insgesamt wünschen von allen, hört bitte gut zu. Manchmal ist es auch einfach gut, sich mal seinen Teil nur zu denken und nicht jedem immer alles irgendwie gleich zu sagen.
Aber wir sind ja auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Ist das denn, ja, jetzt eigentlich dumm gestellte Langeweile und ich will auch Aufmerksamkeit bei den meisten? Oder ist das wirklich ein komplettes Unverständnis, wenn ich da jetzt zum Beispiel, oder nicht ich, aber jemand nur Schwuchtel drunter schreibt? Ich meine, das ist ja, bringt keinem was.
Nee, es bringt keinem was, aber man hat sich halt natürlich mal wieder irgendwie ausgekotzt.
Aber ist das ausgekotzt? Also ich meine, das ist...
Nee, also es ist, ich glaube, es ist, also die Beweggründe, die sind immer unterschiedlich. Also es sind zum einen Leute, denen ist wirklich langweilig, die sitzen zu Hause, haben vielleicht gerade ihre Hausaufgaben gemacht oder auch nicht oder wie auch immer oder auch schon in der Schule. Also es ist, ja, schon auch manchmal interessant, wenn ich vormittags ein Video hochlade, dass da trotzdem immer noch Leute kommentieren, wie ich mir auch denke, hey, ihr seid doch eigentlich gerade alle irgendwie in der Schule oder wer auch immer. Und das sind ja nicht nur Erwachsene, die meine Videos gucken, das sehe ich ja auch anhand der Kommentare und der Rechtschreibfehler. Aber, ja, also es ist, wie gesagt, zum einen aus Langeweile, vielleicht auch aus Neid, also weil ich habe jetzt doch echt einige, also eine relativ große Follower-Innenzahl irgendwie erreicht schon auf TikTok. Aber auch auf der anderen Seite wirklich Leute, die einen anderen Background haben, einen anderen kulturellen Background, einen anderen religiösen Background und dann auch wirklich aus tiefster Überzeugung diskriminieren, weil sie einfach, weil das in ihrer Religion oder in ihrem Verständnis keinen Platz hat und keinen Wert hat, was ich auch erschreckend finde. Aber ich versuche trotzdem den Leuten irgendwie so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und relativ gelassen damit umzugehen, einfach weil auch, sorry, da muss ich jetzt auch leider wieder irgendwie auf die aktuelle Situation zurückkommen, aber man sieht doch immer wieder, dass je mehr man irgendwie was schürt, dass das dann die Eskalationsgefahr natürlich viel höher ist, so und ich versuche dann einfach den Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und ihnen mit Respekt zu begegnen, weil ich möchte ja auch mit Respekt behandelt werden. Und wenn ich da einfach merke, so wiederholt, dass ich da auf taube Ohren stoße, dann reagiere ich natürlich da auch anders. Wie gesagt, teils in der Story. Was natürlich auch super ist bei TikTok, dass es diese Reaktionsfunktion gibt. Also das heißt, du kannst einen Kommentar ja nehmen und auf diesen Kommentar nicht nur als mit einem eigenen Kommentar reagieren, sondern auch in einem Video. Mhm. Und das mache ich zum Beispiel auch ganz, ganz häufig, eben um anderen, denen es auch so geht wie mir, die aber vielleicht noch jünger sind, zu zeigen, so hey, du kannst eben auch anders auf sowas reagieren. Du kannst es ignorieren, du kannst gar nichts drauf sagen, du kannst es dir gefallen lassen oder du kannst auch sagen, so hey, so bis hierhin und nicht weiter, weil es geht einfach nicht. Und da versuche ich dann aber auch relativ sachlich mit umzugehen, manchmal aber auch nicht mehr, weil dann entweder fehlt mir dann, also nicht die Geduld, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich kann dann manche Sachen auch einfach nicht mehr ernst nehmen, so, und dann reagiere ich natürlich da auch ein bisschen witzig drauf, so.
Das einzige Positive, wenn es so was Positives gibt, ist ja eigentlich nur, dass die Reichweite von deinen Beiträgen erhöht wird dadurch, dass sich Leute überhaupt die Mühe machen und mal ihren Scheiß da loswerden.
Ja.
Das bringt dir, dadurch sehen es natürlich wieder andere Leute. Wäre natürlich schön, wenn sie was Positives unterschreiben würden, dass dadurch andere Leute sehen, aber ich meine, das ist sicherlich ein okayer Nebeneffekt, dass dadurch einfach mehr Leute sehen.
Ja, also im Endeffekt unterstützen mich meine Hater, was ich dann auch immer wieder witzig finde, deswegen swipe ich dann auch immer durch und genieße es auch und lache mir so ein bisschen ins Fäustchen, weil viele den Algorithmus nicht verstehen und halt das, was dahinter steckt, halt nicht verstehen. Jetzt haben wir aber so viel über so negative Sachen geredet und Hate-Kommentare und so weiter. Ich muss auch echt immer wieder sagen, das sind auch ganz, ganz viele liebe Kommentare auch immer wieder dabei und die lassen mich auch immer wieder hoffen, die zeigen mir auch so, okay, das sind noch ganz, ganz viele Leute da draußen, die auch ähnlich denken, so wie ich, und Leuten mit Respekt und Offenheit entgegentreten möchten und ja, aus so einem Hate-Kommentar auch Liebe wieder rausziehen und positive Energie, und das finde ich auch immer wieder sehr, sehr schön und überraschend und freut mich dann auch immer wieder.
Ich glaube, was für viele noch spannend sein könnte und ist vielleicht dein Coming Out, wenn man das so nennen kann. Wann, mit welchem Alter war das, dass du wirklich offiziell gesagt hast, so ist es jetzt? Scheiß drauf, also wirklich, was alle anderen denken. Ich bin mir jetzt im Klaren darüber. Du meinst ja auch, wie du dich selber siehst und du wusstest dann, wer du bist. Wann war das?
Das war tatsächlich relativ spät. Und zwar erst so mit 19 Jahren. Mhm. Also jetzt vor knapp 10 Jahren war das. Und das hat einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, es hat einfach eine gewisse Zeit gedauert, weil ich das selber irgendwie für mich einordnen wollte, und bin ich jetzt wirklich nur das eine oder das andere, und ich wollte auch mich einfach nicht irgendwie in irgendeine Schublade stecken lassen, sondern ich wollte das entscheiden, und ich wollte entscheiden, wann ich das sage, wann ich das meiner Familie sage und meinen FreundInnen und mich da öffne. Und das hat, wie gesagt, einfach ein bisschen gedauert. Ich habe mich auch viel eingelesen und Videos auch geguckt. Das stimmt. Sorry, jetzt komme ich nochmal zu was anderem, zu deiner Frage von vorhin. Das hat mir tatsächlich geholfen, und zwar, es gab so eine ähnliche Bewegung auch schon auf YouTube damals vor 10 Jahren eben, dass da auch schon einige angefangen haben und Coming-out-Videos hochgeladen haben. Das funktioniert natürlich jetzt nochmal ganz anders als auf TikTok, aber das hat mir schon auch geholfen, so nicht nur jetzt irgendwie aus Deutschland, sondern auch aus der ganzen Welt irgendwie Leute aus dem amerikanischen Militär irgendwie, also ne, von überall her irgendwie haben Leute Coming-out-Videos hochgeladen und über ihre Coming-out Geschichte und Erfahrung gesprochen, und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben und ja, mir einfach damit geholfen, wie ich damit selber auch umgehen kann. Und ja, so kam es dann.
Und wenn du jetzt nochmal zurück in die Zeit reisen könntest, würdest du sagen, ich würde es jetzt irgendwie 5 Jahre vorher machen? Oder würdest du dir immer wieder die Zeit nehmen? Und eine Zusatzfrage dazu, welche Tipps hast du da draußen für Leute, die in derselben Situation stecken wie du damals?
Ja, also ich finde so sich in die Zeit zurückversetzen und zu überlegen, was man hätte anders machen können, finde ich immer spannend. Prinzipiell sage ich aber, ich würde es genauso wieder machen, weil sonst wäre es nicht so passiert, wie es passiert ist. Klar, mir hätte es natürlich geholfen, wenn ich mich früher geoutet hätte, einfach weil dann hätte ich auch mal mich mit Leuten auch treffen können. So habe ich halt das immer irgendwie vor mir hergeschoben und mich mal wirklich auch mit einem anderen Jungen, mit einem anderen Typen treffen können und mich mit dem austauschen können und auch meine ersten Erfahrungen sammeln können. Und ja, also das wäre auf jeden Fall mit Sicherheit auch schöner gewesen und dann auch mal wirklich einen Freund zu haben, weil was vorhin auch irgendwie die Frage war, so wie hat deine Familie, deine Verwandtschaft irgendwie drauf reagiert, so, da kam natürlich dann auch immer die Frage, na und, wann hast du eine Freundin? Mhm. Das ist halt einfach so die Denkweise irgendwie, weil man dann natürlich jetzt erstmal nicht so von ausgeht und da hätte ich dann schon gerne mal gesagt so, ja, ich bring das nächste Mal meinen Freund mit, aber da ich noch nicht zu dem Zeitpunkt geoutet war und selber auch noch keinen Freund hatte, war das dann eben nicht der Fall, so, und deswegen, also ich würde es bestimmt wieder genauso machen, aber es wäre natürlich schon, also wäre natürlich einfacher gewesen, so wenn es früher passiert wäre. Aber ich habe einfach, also ich glaube, jeder muss da einfach für sich die Zeit finden. Andere sagen schon, also finde es super, super faszinierend, wenn irgendwie Kids mit 10, 11 sagen so, hey, ich bin lesbisch, ich bin trans, da denke ich mir so, Wahnsinn, also ich habe da unfassbar Respekt vor, weil ich das selber weiß, wie viel Überwindung das kostet, zu sich selbst zu stehen und das dann auch wirklich anderen zu sagen. So, ich habe einfach meine Zeit gebraucht und ich kann das auch jedem immer nur empfehlen, auch wenn mich andere fragen nach Coming-out-Tipps irgendwie auf TikTok und Instagram und so weiter, sage ich auch immer, lasst euch eure Zeit, also nehmt euch die Zeit, weil die Zeit kann euch keiner nehmen, ja. Wenn ihr es gesagt habt und es ist raus und ihr seid da noch gerade in einem schlechten, toxischen Umfeld, dann ist es vielleicht gerade nicht das Gute. So, nehmt euch lieber die Zeit, informiert euch, lest euch ein, dass ihr auch wirklich wisst, wo ihr seid, als was ihr euch definiert, wie ihr liebt, ja, wen ihr liebt. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Aber wenn jemand irgendwie, wie gesagt, das mit 8 schon weiß, dann hey, dann sag das. Und wenn du dich auch sicher fühlst in deiner Familie, dann mach das auch. Ich wusste tatsächlich nicht, wie meine Eltern reagieren würden. Ich habe schon gedacht, dass jetzt nicht irgendwie mich aus dem Haus jagen werden, so, aber klar, man weiß nie, wie die erste Reaktion sein wird. Und man hat da immer irgendwie Angst davor, dass die eigenen Eltern, dass die eigene Familie das nicht akzeptiert. Und das ist leider in ganz vielen Familien noch so, das ist in ganz vielen Kulturen leider noch so. Und das ist eben auch ein Bestreben mit meinem Wesen, mit meinem Sein, mit meinem Künstlerdasein, da auch eben Offenheit zu schaffen und eben über die Musik auch andere Leute zu erreichen, die vielleicht mit den Themen eben noch nicht so vertraut sind.
Hast du dann jeden Einzelnen abgeklappert, so aus deinem engsten Kreis, oder hast du irgendwie alle zum Italiener eingeladen, hast mal ans Glas geklopft und gesagt, so, ich muss euch übrigens mal was sagen.
Also ich müsste mal kurz was sagen.
Jungs, aufgepasst.
tatsächlich und das ist mein Lover.
Nee, tatsächlich, also ich habe tatsächlich wirklich so alle irgendwie so ein bisschen einzeln abgeklappert, weil ich einfach irgendwie, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, auch im Zusammenhang mit dem Beruf, den ich ausführe, aber ich mag es tatsächlich manchmal, also auch privat gar nicht so diese Aufmerksamkeit in der Mitte irgendwie zu stehen und deswegen wollte ich das lieber eben immer so one-on-one, gerade halt in der Familie und dann eben auch meinen engsten FreundInnen, das jedem Einzelnen einfach sagen und darüber sprechen so. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, das ist aber auch jedem selber freigestellt und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das meinen Eltern zuerst zu sagen, einfach weil ich irgendwie, das denen zuerst sagen wollte und da rein den Tisch machen wollte. Und denen habe ich es, wie gesagt, eben zuerst erzählt. Und dann habe ich so meine Geschwister abgeklappert. Und das war einfach schön. Jeder war so, ja, okay, cool. Ja. Also das war so in Ordnung und jetzt auch nicht irgendwie noch so, magst du es dir nicht doch lieber irgendwie überlegen oder so. Und das war einfach schön, da offen aufgenommen worden zu sein. Und wie gesagt, auch bei den FreundInnen, das war kein Problem. Und ich habe jetzt aber auch nicht, also da habe ich dann teilweise auch noch im Chor gesungen, da habe ich mich dann jetzt nicht hingestellt, sondern ich habe dann halt, ne, die haben dann halt auch irgendwie so drüber gesprochen und spätestens jetzt sollte es dann auch jedem klar sein, der mich auch privat kennt. Und ja, also das war dann auch echt, also so vom privaten Rahmen gab es eigentlich keinen Familienangehörigen, keine Freundin, bei der irgendwie gesagt hat so, ja, nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen und viel letztendlich den Kontakt abbrechen. Das war echt schön, aber es ist nicht der Regelfall. Deswegen sage ich das auch immer wieder. Lasst euch Zeit und nehmt euch die Zeit für das Coming Out.
Ich finde es spannend, nachher gleich zur Musik zu kommen und wie du das auf TikTok alles angefangen hast. Aber was mich noch interessieren würde, würdest du dir, ich meine, das ging ja in der Schulzeit bei dir los, da dir schon von den Lehrern, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist in der Schule, aber schon mehr Transparenz wünschen, dass man darüber redet in Biologie oder Ethik oder wie auch immer, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt?
Ja, ja. Witzigerweise, da habe ich letztens auch wieder so drüber nachgedacht, auch so im Sexualkundeunterricht. Ich wüsste gar nicht, dass wir da irgendwann mal über andere Sexualitäten gesprochen haben. Mhm. Da ist natürlich klar immer die Standardgeschichten so, wie entstehen Kinder, ja, was muss man beachten, wie zieht man ein Kondom über. Ja gut, das ist ja schön und gut so, aber das ist, wie du sagst, halt noch nicht alles irgendwie. Und auch so an sich, auch irgendwie in Sozialkunde, also ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Viele verteufeln ja auch irgendwie das Gendern und diese ganze Geschichte, aber auch so über geschlechtliche Identitäten zu sprechen, weil ich glaube, das hilft, das kann ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen eben auch helfen, weil da ist doch der Punkt anzusetzen. Die Schule ist doch der Mittelpunkt in dem Moment, in dem Alter, wo sich ganz, ganz vieles abspielt und Bildung vermittelt wird. Und das, finde ich, hat auch ganz viel mit Bildung zu tun, dass es eben auch andere Sachen außer eben schwarz-weiß, außer männlich-weiblich, außer Heterosexualität eben gibt. Und das sage ich jetzt ganz bewusst auch gar nicht gegenüber Leuten, die heterosexuell sind, weil viele das dann immer so als, als einschränkend empfinden, so, und ich muss mich doch jetzt anpassen, so, nee, wir leben ja alle nebeneinander und das eine schließt ja das andere aus, bloß weil wir jetzt mal über Homosexualität sprechen, heißt es doch nicht, dass Heterosexualität jetzt irgendwie was Schlechtes ist oder langweilig ist. Also ich wer bin ich denn, dass ich dann irgendwie da Leute verurteilen möchte, so, und wie gesagt, also ich habe mir das letztens auch schon gedacht, das wäre eigentlich echt schön, ich weiß es nicht, wie das jetzt ist, aber so zu meiner Schulzeit war das überhaupt kein Thema, auch da gab es anscheinend auch queere LehrerInnen, und das hätte ich auch cool gefunden, wenn das auch ein bisschen öffentlich gemacht worden wäre. Also ich verstehe das natürlich auch, letztendlich ist es jedermanns Privatsache, auch irgendwie damit auch in der Schule, im Schulkontext damit umzugehen, aber wenn wir irgendwie einen schwulen Lehrer gehabt hätten, der das auch offen gesagt hat, so hey, bevor ihr es irgendwie von anderen hört oder das dann schon wieder irgendwie sich rumspricht, also ich bin der Herr Müller und ich bin schwul und ich habe auch meinen Partner und wir sind seit 5 Jahren verheiratet und so, da ist natürlich dann erstmal so, oh, bestimmt irgendwie die Reaktion, gerade vor allem wahrscheinlich auch bei den Jungs, weil gerade Jungs auch irgendwie mit dem in dem Alter irgendwie, also hetero Jungs irgendwie nicht so viel damit anfangen können, aber einfach um diese Hemmschwelle auch zu senken, weil es gibt ganz, ganz viele queere Menschen und die das aber erst im Laufe des Lebens irgendwie erfahren und auch Thema Bisexualität. Also wenn man heranwächst, dann denkt man, ja gut, ich stehe auf Frauen so, und dann probiert man vielleicht mal was mit einem Jungen und merkt so, ah, okay, das gibt's ja auch noch und das interessiert mich auch irgendwie, und auch darüber da mal drüber zu sprechen. Also es gibt eben, wie gesagt, nicht nur schwarz und weiß, und bloß weil man in einer heterosexuellen Beziehung lebt, heißt es nicht, dass alle Partner in dieser Beziehung auch heterosexuell sind. So. Und darüber zu sprechen, das wäre schon echt interessant, also gerade im Schulkontext auch. Ja,
ich glaube halt, dass es auch schwierig ist für viele Lehrer. Aber ich weiß, bei uns kam damals jemand von der Krankenkasse und hat dann irgendwie 2-3 Stunden über das Thema gesprochen. Und für mich als Fun Fact sehr, sehr unangenehm, es war meine Tante. Ich wusste es vorher nicht. Die, dann
die kam von der Krankenkasse. Die kam von der
Krankenkasse, um dann über Kondome und keine Ahnung was zu sprechen.
Oh
was,
ja, das was, war bestimmt. Ja, war nicht so richtig schön. Na, und du machst es ganz gut. Ja, ja.
Mein lieber Erik, ich kenne dich doch. Ja, ich weiß doch. Deshalb bist du so gerne Beefy-Würstchen, ne? Ja.
Jedenfalls. Aber fände ich das
ist halt auch es gut. Ihm jetzt immer noch unangenehm.
Absolut, ja. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich es erzählt habe. Aber ich habe immer
Grüße
noch das Gefühl,
an Tante, wie heißt die Tante?
Wie heißt die Tante? Nee, lieber lass mal über anonym. Aber ja, also bleibt unter uns.
Bleibt unter
im
uns.
Podcast und ja. Im Video. Aber sonst bleibt es unter uns.
Das sieht keiner.
Ich wollte auch nochmal unterstreichen.
Ja,
nochmal. Meine Unwissenheit, weil ich habe nämlich auf die Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch gegoogelt, was dann queer bedeutet, was die Definition ist. Und kannst du das nochmal in eigenen Worten wiedergeben, für alle, die es jetzt immer noch nicht geschnallt haben?
Ja, also ich, sorry, wenn ich dich da gleich irgendwie korrigiere, in Anführungszeichen, ich sage immer bewusst queer, weil wenn die Leute queer hören, was ja eigentlich die deutsche Aussprache ist, dann denken sie immer sofort an Querdenker und das hat natürlich damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen wurde ich übrigens auch schon mal auf TikTok gefragt, nein, ich bin kein Querdenker, ich bin queer. Oder halt eben auf Deutsch gesagt queer mit 2 E. Mhm. Und queer ist für mich einfach ein Synonym für die LGBTQIA+-Community. Also lesbische Menschen, schwule Menschen, bisexuelle Menschen, Transmenschen, Intersexuelle, Asexuelle. Also das ganze Spektrum, das es da gibt, kann man eben auch auf dieses Adjektiv, also als Synonym verwenden. Nicht alle stimmen da mit mir überein. Ich verwende das so, weil es manchmal einfacher ist, irgendwie LGBTQIA+ und so weiter zu sagen, um einfach irgendwie schneller zu reagieren. So meine ich damit alle. Mhm. Und wenn jemand sagt, er ist queer, dann gehört er für mich eben zu dieser ganzen Community. Genau.
Kondome über eine Banane ziehen ist ja irgendwie auch eine Kunst. Aber eine andere Kunst ist ja auch der Gesang. Oder? Die gute Überleitung zum Gesang.
Gutes Anlass.
Ganz geschmeidig war das.
Ja, du hast ja dann im Chor gesungen.
Gefühlsecht. Ja, Musik ist auch, Musik und Emotionen können auch sehr gefühlsecht sein, ja.
War das denn schon immer dein Berufswunsch, dass du gesagt hast, hey, damit will ich mal meine Kröten verdienen? Oder hat sich das irgendwie so im Laufe der Zeit entwickelt und dann auf einmal, als du jetzt irgendwie bei den Teddy Awards oder bei MoMA aufgetreten bist, das war dann erst so der Moment, wo du dachtest, hey, da kann ich jetzt auch meine Kröten mit verdienen.
Also wenn ich es da erst gemerkt hätte, wäre es ein bisschen zu spät gewesen wahrscheinlich. Tatsächlich, ich hatte dieses Bedürfnis, mich irgendwie sängerisch, musikalisch, künstlerisch auszudrücken schon immer, wie gesagt schon auch als Kind und habe da irgendwie zu Hause auch immer irgendwie regelmäßig irgendwelche Aufführungen gemacht. Meine Eltern und meine Geschwister werden sich daran erinnern.
Da waren aber niemals Oropax mit involviert, oder?
Nein, also nicht, dass ich wüsste.
Videomaterial
jedenfalls. Nein, Quatsch. Das war schon immer irgendwie ein Bedürfnis und ich wusste es eigentlich schon immer für mich selber schon. Ja, ich möchte das machen. Aber dann gab es auch immer so, auch von meinen Eltern immer so, natürlich, was auch, glaube ich, dieser Generation auch entspricht, so ja, und na, du musst ja dann auch gucken, wie du dein Geld verdienst und mach lieber einen sicheren Job und so. Und da habe ich dann schon auch drauf gehört und habe dann nach dem Abitur oder während ich das Abitur auf dem, sagen wir es mal so, auf dem Weg zum Abitur war ich fest davon überzeugt, dass ich mal Lehrer werde für Englisch und Französisch oder vielleicht noch in einem anderen Fach. Und dann während der letzten Jahre des Abiturs, also so 12., 13. Klasse, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, so ja, ich kann das jetzt machen, aber das ist eigentlich nicht unbedingt so meine Passion, ja. Und war dann danach so ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, so wie komme ich jetzt dahin, wie mache ich das jetzt und vor allem gerade so für meinen Bereich, weil ich mache ja Popmusik, ist es auch irgendwie schwierig. Gibt's da irgendwie, kann man da überhaupt eine Ausbildung machen oder wie kommt man denn da rein? Weil, weil, ne, das ist, Musik machen kann ja theoretisch jeder und ganz viele KünstlerInnen, die man heute kennt, die haben ja keine Ausbildung gemacht. Die haben vielleicht irgendwie Gitarrenunterricht gehabt, so an der Musikschule oder einen privaten Gitarrenlehrer oder so, aber da gab's jetzt ja nicht irgendwie eine Ausbildung dafür und ist auch ja nicht unbedingt notwendig so. Aber wusste halt irgendwie nicht, wie ich das angehe und habe dann tatsächlich erstmal 2 Jahre gearbeitet, was ich im Nachhinein auch, als ich mich dazu entschieden habe, dachte ich erst, oh, das ist irgendwie verlorene Zeit. Mhm. Aber im Nachhinein bereue ich das auf gar keinen Fall und bin da super dankbar für. Habe 2 Jahre in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet mit behinderten Menschen, mich mit denen beschäftigt, zusammen den Tag verbracht und gepflegt. Und das war eine super schöne Zeit. Es war einfach wunderbar. Und was ich da auch nochmal für mich selber auch gelernt habe, von den Menschen eben, mit denen ich dort gearbeitet habe, ist einfach Offenheit und Leuten offen zu begegnen, weil denen war das egal, ob ich jetzt, welche Hautfarbe ich habe, auf wen ich jetzt stehe, wie ich jetzt rumlaufe, sondern na, die haben mich dafür nicht irgendwie kritisiert, ne? Die haben mich einfach so genommen, wie ich bin. Und wenn sie mich von meinem Wesen her gemocht haben, dann haben sie mir das gezeigt. Und wenn sie mich halt nicht gemocht haben, dann haben sie mir das auch gezeigt. Aber das hatte nichts mit meinem Aussehen, wie gesagt, zu tun. Und das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und dann so im 2. Jahr habe ich dann mich eben umgeguckt und informiert und so weiter und bin dann eben auch auf die Pop-Akademie, wo ich dann später auch selber studiert habe, gestoßen und dann eben auch herausgefunden, dass es in Bayern was ganz Tolles gibt, und zwar Berufsfachschulen für Musik in jedem Regierungsbezirk, und habe mich dann dort eben auch beworben auf eine Stelle, also was heißt auf eine Stelle, aber halt für einen Studienplatz an so einer Berufsfachschule, weil die sind auch sehr klein und haben auch nicht so viele Plätze, und bin dann da zum Glück 2014 genommen worden und habe dann da erst eine 2-jährige Ausbildung gemacht und dann eine musikalische Ausbildung, und dann habe ich mich an verschiedenen Musikhochschulen beworben und bin dann eben in Mannheim an der Popakademie genommen worden und habe dann da eben auch nochmal 3 Jahre studiert.
Und dann hast du da den Abschluss gemacht. Ist es dann ein Bachelor oder was ist das?
Bachelor of Arts.
Okay. Da lernt man dann, Spotify-Account anzulegen, ja. Texte zu schreiben, zu sagen, hier, jetzt reicht's.
Genau. Also es klingt im ersten Moment, also wie gesagt, ne, also an alle von euch da draußen, die irgendwie Musik machen möchten, ihr braucht keine Ausbildung, ihr könnt das auch so machen. Es hat natürlich super viel geholfen, weil gerade halt so den Musik-Business-Bereich habe ich da nochmal näher kennengelernt und die Mechanismen und die Hierarchien in Anführungszeichen. Dann natürlich auch Social Media, wie nutze ich Social Media für mich selbst, auch als KünstlerIn.
Aber das war schon ein Part, also das finde ich schon beeindruckend, weil sonst ist ja Hochschule immer so ein bisschen eingestaubt und ja gut, das ist jetzt Theorie, aber Wirtschaft sieht anders aus.
Ja.
Also das waren auch schon wirklich Bestandteile.
Ja.
Das ist cool.
Ja, also das ist wirklich toll an der Popakademie. Das ist halt eine sehr, sehr junge Hochschule, die gibt es jetzt gerade seit 17, 18 Jahren, 19 vielleicht, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich weiß nicht mehr, wann wir das 15-jährige Jubiläum gefeiert haben. Durch die Pandemie ist alles so ein bisschen verschwommen langsam. aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
Auf jeden Fall viel Champagne involviert.
Ach so, nee, das jetzt nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht, das ist auch immer so ein Musiker-Klischee irgendwie. So,
ja, wir hatten Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ja, wir hatten die Woche gerade mit einem Kumpel zu tun. Julius, liebe Grüße an der Stelle. Und der hat Champagner immer Champagne genannt. Ja, das ist eine ganz besondere Diskussion. Champagne.
Ich glaube, es gibt kein Champagner, Champagne.
Ich glaube, es war einfach dieses Englische. Der hat zu lange in London studiert.
Ja.
Und das war dann die Kombination.
Ja. Ist dann immer so hingetravelt und hat dann sein Champagne gesippt. Ja. genau, wie gesagt, ist noch sehr, 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 sehr junge Hochschule, und das Tolle halt dort ist, anders als an anderen Musikhochschulen, ist, dass es wirklich ausschließlich um populäre Musik geht und nicht um klassische Musik. Ja. Klassische Musikhochschulen, Institute gibt es ganz, ganz viele in Deutschland, ganz, ganz viele gute, und da kann man natürlich klassischen Gesang studieren, aber das war nicht das, was ich machen wollte, sondern ich wollte halt mit meiner eigenen Stimme, mit meiner individuellen Stimme, weiterkommen und eigene Texte schreiben und mit eigener Musik auf der Bühne stehen. Und da gab es eben dann auch Songwriting-Workshops und Gesangsunterricht natürlich und also wirklich ganz, ganz bunt gefächert, auch Klavier, Nebenfach Klavier. Ich darf es gar nicht erwähnen, weil ich bin nicht so wirklich gut drin, aber.
Du hast Glück, wir haben einen ganzen Flügel hier, den wir gleich reinrollen.
Mist, soll ich jetzt für Elise? Nee, Quatsch. Nee, auf jeden Fall. Ja, also das war wirklich auch echt eine schöne Zeit. Und was halt da auch super ist, ist das Netzwerk. Also da sind ganz, ganz viele Leute aus dem Musikbereich raus entstanden. Ganz, ganz viele Leute, die dort Musikbusiness studiert haben, sind jetzt auch in irgendwelchen Labels, Verlagen, Managements etc. Auch ganz, ganz viele KünstlerInnen sind in der ganzen deutschen Musiklandschaft und darüber hinaus bekannt. Also so Leute wie Mine war dort, Alice Murray. Also, na, das sind schon Leute auch, die man national und international auch kennt. Und das ist einfach toll, irgendwie, dass es das gibt, dass man, dass da jungen MusikerInnen die Möglichkeit gegeben wird, sich zu entfalten und sich zu spezifizieren in dem, was sie gerne möchten und gerne mögen und einfach zu fördern. Und sich auch mit Musikbusiness auseinandersetzen zu müssen, weil das ist nämlich der große Part halt an deinem Künstlerdasein, den man halt auch immer wieder vergisst. Es ist halt leider auch eine Wirtschaft. Ich sag wirklich ganz bewusst auch leider, weil ich stoße da selber auch manchmal immer wieder an meine Grenzen. Aber es ist leider nun mal so und es ist halt dieses System eben und deswegen, ja, aber da kann man eben auch sehr, sehr viel mitnehmen.
Nachdem du dein Bachelor of Arts im Trällern dann in der Tasche hattest, nein, natürlich im Gesang, dann so laufen die Leute ja noch automatisch nicht die Türen ein. Du hast ein Netzwerk dort geschaffen und wusstest du schon ganz genau, wie jetzt der nächste Schritt aussieht, A, B, was du machen musst, um jetzt quasi dein Ziel zu erreichen oder deinem Ziel näher zu kommen?
Ja, also natürlich bin ich da mit ganz klaren Vorstellungen rein und auch mit ganz klaren Vorstellungen auch raus. Aber die Zeit hat auch sehr viel mitgebracht. Also Leopold hat sich während des Studiums eben entwickelt. Ich habe das zusammen mit ganz lieben StudienkollegInnen aufgebaut, die mit mir zusammen in der Band waren, die Songs zusammengeschrieben haben und produziert haben, mit denen ich auch jetzt immer noch zusammenarbeite und in Kontakt stehe. Und genau, und das hat sich eben da so rausentwickelt und vieles, man muss auch sagen, bei dem Ganzen ist natürlich auch harte Arbeit, Disziplin natürlich auch dahinter, aber leider auch immer dieser Part Glück. Und das ist auch was man halt nicht so beeinflussen kann. Also es war einfach auch glückliche Fügung, dass ich halt die Leute dort kennengelernt habe, mit denen ich dann eben zusammengearbeitet habe und auch jetzt eben noch zusammenarbeite. Und auch mein Management während der Zeit dort kennengelernt habe. Und ja, also das ist leider nicht jedem immer vergönnt, aber auch wenn es manchmal schwierig ist und auch sich manchmal sehr, sehr schwer herausstellt, weil natürlich Musik gibt es im Überfluss, spätestens seit den Streaming-Portalen wissen wir, dass es wird überall ständig Musik veröffentlicht, täglich, also tausende von Songs irgendwie. Aber man muss einfach dranbleiben, einfach seinen Weg gehen und manchmal dauert es halt 2 Jahre länger, aber dann kommt man da auch an, wo man hin möchte. Und es ist ja auch immer so ein Entwicklungsprozess. Also so die Musik, die ich jetzt mache, die hat sich natürlich jetzt auch entwickelt und differiert natürlich auch wieder so ein bisschen von dem, wie ich gestartet habe. Ne? Das ist ja auch immer, Künstler sein ist immer ein Entwicklungsprozess, Mensch sein ist ein Entwicklungsprozess. Man ist ja nicht der Mensch, der mal vor 10 Jahren war. Und ja, das ist spannend und macht aber auch immer Spaß und ist immer interessant, wo es noch hingehen kann.
Heißt dann Management auch gleichzeitig einen Plattenvertrag zu haben? Oder also in meiner Welt, wenn dann so ein Künstler, den man vorher noch nicht kannte, und man den dann irgendwann kennt, ja, der hat dann einen Plattenvertrag mit einem Label. Ist das dasselbe Management und Plattenvertrag und Label?
Also das war tatsächlich eben das Glück, dass es sowohl Management als dann eben auch Label dahinter steht. Es ist ein kleines Indie-Label aus Augsburg, Lieblingslieder Records.
Das ist ein geiler Name.
Und ja, das, wie gesagt, bei mir war das jetzt glückliche Fügung, aber das ist nicht der Regelfall. Also, und ganz viele schicken Demos an tausende von Plattenfirmen. Gerade bei diesen großen Plattenfirmen, das ist da super schwer, irgendwie reinzukommen und da irgendwie Fuß zu fassen. Und ja, also das klingt immer, ne, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, so ja, und dann Management und dann Plattenvertrag und dann auf Tournee und was auch immer, ja. So, aber das ist ein unfassbar langer Weg und die Leute, die jetzt halt auch im Musikbusiness sind und die man halt auch, die wirklich auch bekannt sind und im Radio gespielt haben, die können dann ein Lied von singen, also weil das ist wirklich ein ganz, ganz langer Weg und viele schaffen es, viele schaffen es auch nicht, weil man auch einfach sehr lange durchhalten muss, so, weil es einfach so viel Musik gibt. Aber was halt, also ich bin jetzt nicht kein Riesenfan von Spotify. Ich nutze es natürlich auch, weil es natürlich eine gute Plattform ist, so das ist halt eben das Gute an Spotify und anderen Streamingdiensten, dass man überall theoretisch gehört werden kann und dass man eben auch als Independent-Künstler, vielleicht auch sogar ohne Label, ohne Plattenvertrag, ohne alles dahinter, Leute mit seiner Musik erreichen kann. Das ist das Tolle. Natürlich wissen wir alle, ist das Spotify jetzt nicht das Ergiebigste und für das, was dann da passiert, kommt einfach viel zu wenig dabei rum.
Dann kannst du es kurz erläutern, weil mir ist das jetzt gar nicht so klar, dass Spotify nicht das Ergiebigste ist. Würde mich interessieren, was es da noch so für andere Plattformen vielleicht ergiebigere gibt.
Achso, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit sehen, so. Also was ich halt mit ergiebig meine, ist, natürlich mache ich das, weil es mir Spaß macht und weil es meine Leidenschaft ist, aber ich möchte natürlich auch davon leben. So. Und Spotify ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es jetzt irgendwie den KünstlerInnen, die da die Musik rüber anbieten, ihre Musik da zur Verfügung stellen, ordentlich ausbezahlt. So. Okay. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht den aktuellen Betrag, aber also ein Stream ist irgendwie 0,0014 Cent, ja, also das ist nix. Das heißt, also, na, wenn man da irgendwie, weil dann immer alle meinen so, oh, ja, und na, bei 1 Million Streams, wow, da muss ja richtig, richtig jetzt bei dir abgehen und Geld, du musst ja im Geld schwimmen, so, also nicht jetzt auf mich bezogen, aber so prinzipiell ist so immer so die Einstellung, sage ich immer, Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel davon übrig bleibt, so, weil selbst wenn man dann irgendwie bei einer Million Streams, sagen wir mal jetzt ganz pauschal irgendwie aus der Luft gegriffen, 10.000 Euro verdient, ist es ja auch nicht so, dass das direkt an den Künstler geht, sondern da ist ja dann auch wieder irgendwie, wenn dann eben noch Label und Plattenvertrag, also Label mit dabei ist und so weiter, müssen ja davon ja auch Leute bezahlt werden und das ist halt immer das, was ganz, ganz viele vergessen, so oh, wow, und ganz, ganz viele FollowerInnen und ganz, ganz viele Streams und wow, toll, ja, du musst ja richtig reich sein, so, das ist einfach nicht der Fall und da möchte ich auch den Leuten immer so ein bisschen die rosarote Brille abnehmen.
Aber du lebst schon davon, von deiner Musik jetzt?
Ja, also aber eher halt von den Auftritten und nicht von jetzt irgendwie Plattenverkäufen oder von Streams. Okay. Das ist also, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann, das ist dann eher so, keine Ahnung, Sarah Connor, so auf dem Niveau wahrscheinlich. Aber das sind halt auch, ne, je größer halt so ein Projekt ist, umso mehr Leute sind natürlich involviert und umso mehr Leute kostet das natürlich auch. Und das ist natürlich schön, also es ist super, ein tolles Team zu haben, aber das vergessen halt auch immer die Leute. So, die müssen ja auch von was leben, die da eben daran beteiligt sind.
Was die Leute auch immer vergessen, ist das nette Finanzamt, was am Ende noch kommt. Dass die teilweise an Geld kriegen, das ist schon.
Und die GEMA vergessen auch immer ganz, ganz viele Leute.
Das ist für uns kein Thema.
Vielleicht kannst du ja mal an der Tür klopfen, mal ein kleines Ständchen singen und dann lassen sie mal ein bisschen was unterm Tisch fallen. Wer mal anreicht.
Nein, so. Also ich muss auch dazu nochmal sagen, auch jetzt im Rahmen der letzten 2 Jahre so Pandemie, mir ging es persönlich da echt noch sehr, sehr gut mit, weil ich auch nebenbei noch Gesangsunterricht gebe. Also das ist noch so ein Standbein und so ein bisschen meine Sicherheit. Deswegen war ich jetzt persönlich nicht unbedingt auf Streams und vor allem eben auf Auftritte davon abhängig, aber ganz vielen anderen KünstlerInnen ging das halt eben in den letzten 2 Jahren nicht so und auch so diese Einteilung und diese Denkweise, so jemand ist relevant, jemand ist systemrelevant und jemand ist nicht systemrelevant, das fand ich auch einfach überhaupt nicht cool, so, weil wir KünstlerInnen meiner Meinung nach sind dafür verantwortlich, dass es allen auch einfach gut geht, dass die Leute unterhalten werden. Mhm. So, und wenn das einfach wegfällt und wenn Leuten da Existenzen wegfallen, so, und da einfach so die Empathie fehlt, das finde ich schon auch echt schade und auch so das Verständnis auch dafür, was das für einen bedeuten kann, wenn man einfach ein Jahr lang keinen Auftritt spielt, weil wir machen das nicht nur. Und nicht nur, sage ich schon, nicht unbedingt wegen Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, wenn mich jemand fragen würde, warum stehst du auf der Bühne, so, weil mich Leute anschauen können, so, nee, sondern einfach um die Musik mit Menschen zu teilen. Das ist halt dann eben so diese mhm. Geschichte, dass man eben spielt und auf der Bühne steht. Aber es geht ja auch darum, dass man eben was macht, wovon man lebt, und wenn das komplett wegfällt, das ist schon echt schwierig, und da sind manche wirklich echt verzweifelt, in Depression gerutscht, mussten andere Jobs machen, und haben ihre Kunst verloren, so, und das möchte ich echt auch immer wieder sagen, so, und den Leuten wieder ins Gedächtnis rufen, wenn es die Möglichkeit gibt, auf Konzerte zu gehen, und es müssen nicht unbedingt immer nur die großen Acts sein, sondern auch lokale KünstlerInnen, unterstützt die bitte, geht zu den Konzerten hin, teilt die Musik, einfach, dass da Leuten einfach auch vieles angezeigt wird und dass man ja, dass man einfach wahrgenommen wird, so. Also jetzt gar nicht so speziell auf mich bezogen, wie gesagt, mhm. sondern einfach auch bei ganz, ganz vielen anderen KünstlerInnen, dass man das im Kopf behält.
Ja. Ich finde, ich glaube auch für die Politik war es eine unglaublich schwierige Situation, fair alles zu beurteilen und einzuteilen. Aber ich glaube auch wirklich gerade, was Veranstaltungen angeht, was man da so machen konnte, das ist schon unglaublich schwierig.
Also du, Entschuldigung, ja. also das ist dann, wenn man dann so als Künstler, als Musikschaffender, als, ne, wer auch immer, Theaterschaffender, zu Hause sitzt und dann die Nachrichten anmacht und sieht, dass da so ein fast volles Fußballstadion ist, wo dann irgendwie Leute vor Ort Fußball schauen können, so, das ist schon ein Schlag ins Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, und da möchte ich jetzt gar nicht den Fußball und den Sport und wen auch immer verteufeln und Fußballfans, ganz im Gegenteil. Also das freut mich für die, und das ist ja auch schön, wenn man das teilen kann vor Ort, aber da dachte ich mir dann auch so, wie kann das sein, dass dann ein halbvolles, dreiviertelvolles, fast volles Fußballstadion ist, mehrere Stadien, da Leute in ganz Europa rumfliegen bei einer EM und es war eine EM, war es das vorletzte Jahr, ne? Nee, letztes Jahr, wann war die eigentlich?
Ich weiß nur, dass dann Ball gerollt ist.
Ja, jedenfalls, da, also ich habe das gesehen und dachte mir, wie kann das denn sein? Ich meine, ich weiß, dass da ganz viel Geld dahinter steckt, aber das kann doch nicht das Signal sein, bloß weil da jetzt ganz viele Investoren dahinter sind. Ja, dann können wir es ja gehen lassen, und Lobbyisten vor allem wahrscheinlich auch. So, und das finde ich, also das war wirklich echt ein Schlag ins Gesicht, wo ich dann auch so dachte, also spätestens da dachte ich dann, okay, fuck, systemrelevant oder nicht. Also, und damit möchte ich jetzt gar nicht irgendwie die ganzen Leute, die in der Pflege und in Krankenhäusern arbeiten, ganz im Gegenteil, also die haben das Ganze am Leben gehalten, so, aber das kann nicht sein, was ist denn das für eine Einteilung irgendwie, ist das jetzt wichtiger, was ist denn jetzt wirklich wichtig, und uns wird gesagt, bei uns, also da gab es teilweise Auflagen für Veranstaltungen, die VeranstalterInnen, die haben gekotzt, wirklich, weil man, da muss man gucken, dass da wirklich der Abstand eingehalten wird, am besten alle noch mit Maske, am besten alle getestet, 2G+, und dann ist sowas möglich, also das war für mich wirklich unverständlich.
Aber dann hast du dir aus diesem Grund gedacht, jetzt pfeffer ich diesen ganzen Säcken da mein Debütalbum Unattractive um die Ohren.
Und geschmeidige Überleitung.
Wie kam es denn zu deinem Album? Was hast du denn da so, ich sag mal, ich muss leider sagen, ich habe mir nicht alle Songs angehört. Ich habe natürlich Tokyo angehört und James Dean, aber ist James Dean eigentlich auch auf dem Album drauf?
Okay, also sorry, bei der Vorbereitung muss ich jetzt das Interview leider abbrechen. Okay,
gut.
Nein, um Gottes Willen.
Wir schneiden gut. Wir fangen
um Gottes Willen, ich bin nicht der Nabel der Welt. Um Gottes Willen, alles gut. Genau, also genau, James Dean, der Song war mit auf oder ist mit auf dem Album Tokyo. Meine aktuelle Single ist mit auf dem Album, genau. Und wie es zu dem Album kam, also ich trete seit 2017 und verstärkt seit 2018, vor allem seit Leopold eben in Erscheinung, und ich habe jetzt bisher 2019 und 2021, also letztes Jahr im Frühjahr, jeweils eine EP veröffentlicht mit mehreren Songs und EP? Dann eben, also Extended Play, also okay, keine Single, sondern das sind dann so 4 bis 5 Songs meistens, aber eben noch kein ganzes Album irgendwie mit mehreren Songs, und eben Singles veröffentlicht und so weiter und bin damit eben aufgetreten und dann war es einfach jetzt echt mal an der Zeit, wirklich ein Longplayer LP, ein Album zu veröffentlichen, und so dieser Albumgedanke, auch mit dem, was dahinter steht, mit dem Titel Unattractive, geisterte schon länger in meinem Kopf so die Idee. Und letztes Jahr hat sich's dann wirklich, sind wir es dann wirklich angegangen, haben die Songideen, die bis dahin schon bestanden waren, umgesetzt und neue Songs geschrieben und das Album dann eben auch veröffentlicht. Und das sind jetzt mittlerweile auch 5 Singles. Tokyo ist jetzt die 5. Single mittlerweile schon draus vorgegangen. Es sind insgesamt 9 Songs auf dem Album. Und bin super happy damit und super stolz auf das, was wir geschaffen haben damit und auf alle 9 Songs. So, ich bin da super happy mit dem ganzen Output, wie das jetzt sich so gefügt hat.
Das ist echt eine krasse Stimme. Also als ich die Dankeschön. Zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, meine Fresse.
Vielen Dank.
Genau so klang das.
Thank you.
Was mich noch auf jeden Fall interessieren würde, ich finde es schwierig, die Frage zu formulieren, aber du bist als Künstlerin unterwegs oder Künstler und hast einen großen TikTok-Kanal, machst viel auf Instagram, bist aber, natürlich steht die Musik so ein bisschen im Vordergrund. Wie skalierst du das alles für dich? Also geht's alles um die Kunst an sich? Geht's um die Musik? Oder ist TikTok ein eigenes Business für dich? Also wie clusterst du das alles so ein bisschen für dich?
Hast du gut formuliert, Erik.
Ja, ich finde es immer noch schwierig.
Finde ich auch.
Einmal Standing Ovations for Erik.
Oh my God, that was amazing.
Ich hatte eine Stunde Zeit, das vorzubereiten.
Fabulous. Das ist eine gute Frage und auch wirklich berechtigte Frage, weil am Ende des Tages geht es für mich immer um die Musik. Also Musik, das ist meine Kunst, das ist mein Kerngeschäft. Meine Stimme ist sozusagen mein Medium, um Leute zu erreichen. Meine Musik ist mein Medium, um Leute zu erreichen. Und nutze das natürlich auch auf solchen Kanälen wie TikTok. Ich nutze natürlich TikTok, also ich habe auch festgestellt, dass man einfach auch TikTok für andere Sachen nutzen kann und ich möchte mich als Künstler auch positionieren. Also stehe natürlich auch für die queere Community, setze mich für die queere Community ein, weil ich selbst auch queer bin. Mir ist aber auch, sind auch Themen wie Klimaschutz auch unfassbar wichtig und Gleichberechtigung, Gleichbehandlung aller Menschen so. Und deshalb nutze ich gerade speziell auch TikTok, aber auch Instagram und so weiter für Statements, für Statement-Videos, um meine Position da ganz klar auch zu machen und um Leute damit auch zu erreichen. Nicht jetzt um Leute läutern zu wollen und sagen zu wollen, ja, ich bin die Weisheit und ich sage euch, wie es geht, sondern weiß ich natürlich auch nicht, aber ich kann einfach von meinen Erfahrungen sprechen, ich kann davon sprechen, was ich erlebt habe und darüber sprechen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, was ich gut finde, was schon gut läuft und was eben auch noch nicht gut läuft, eben auf diese Themen bezogen. Und da ist halt TikTok auch einfach eine tolle Plattform, weil man über Video sich nochmal anders natürlich ausdrücken kann als schriftlich und Leute auch nochmal anders erreichen kann, so. Und das war, deswegen ist mir das eben auch ganz wichtig, da eben mich zu positionieren und eben auch meines, nicht nur TikTok, sondern eben alle meine Social Media Kanäle, auch Twitter und so weiter, zu nutzen, um Leute zu erreichen und ja, die Welt, wenn es geht, zu einer besseren Welt zu machen, zu einem besseren Ort zu machen.
Sehr schön.
Wir wollen ja unseren eigenen TikTok-Kanal auch ein bisschen aufpolieren. Wir versuchen jetzt zum Ende unseres Podcasts immer noch so kurze, knackige Fragen reinzubringen, wo wir dann unsere Gäste auffordern, bitte auch kurz und knackig zu antworten.
Oh, das fällt mir schwer.
Das haben wir diesmal gar nicht vorbereitet, aber mir fällt jetzt gerade was ein, zum Beispiel Tipps für Leute, die singen. Vielleicht könntest du mal so, Leopold, kannst du mal unsere Community 3 Tipps raushauen, wie sie, wenn sie die umsetzen, sofort besser singen können?
Nein. Ja, ja. Erster Tipp, achtet auf eure Atmung, also Atemtechniken üben und trainieren, auf die Atmung achten. Zweiter Tipp, macht den Mund auf. Ich kann das zu meinen SchülerInnen auch nicht oft genug sagen, weil man sich selber beim Singen immer nie sieht und sich selber wahrnimmt und man denkt immer, oh ja, das ist schon offen und da kommt gut viel raus, aber da geht noch mehr auf jeden Fall. Und dritter Punkt wäre, ja, einfach zu machen und auszuprobieren, mit der Stimme auszuprobieren. Das habe ich auch früher immer gemacht. Viel ausprobiert, viele verschiedene Songs auch gesungen, um einfach auch zu sehen, so, wofür ist meine Stimme gemacht? Was kann ich noch singen? Was ist vielleicht nicht so unbedingt mein Genre? Wo fühle ich mich wohl? Wo kann ich mich noch ausprobieren? So, und wo kann ich von anderen SängerInnen lernen? Sorry, jetzt habe ich es doch nicht so kurz gemacht, aber es waren trotzdem 3 kurze Stichpunkte. Ich wiederhole nochmal. Erster Punkt, Atmung. Zweiter Punkt war Mund auf. Und dritter Punkt, ausprobieren.
Und dann hätte ich gerne noch 3 Hinweise an Arschmaden da draußen, wenn sie die umsetzen, womit sich queere Leute einfach wohler fühlen. Ist die Frage vielleicht doof formuliert?
Nein, ich weiß schon, was du meinst. Erster Punkt, nach den Pronomen eines Menschen fragen, weil nicht jeder definiert sich unbedingt als das, wie man ihn vielleicht empfindet oder die Person eben empfindet, also nach den Pronomen fragen. Zweiter Punkt, den Leuten offen entgegentreten, mal kurz für einen Moment alles, was man sieht, ob das jetzt die Kleidung ist, die Hautfarbe, die Art zu sprechen, die Art zu gestikulieren, ausblenden, sondern den Menschen einfach mal so nehmen, wie er ist. Und dritter Punkt, ausprobieren. Vielleicht ist man selber queer.
Erik, hast du noch eine Frage? Also, nee.
Auch, komm, ich fühle mich ein bisschen ertappt. So. Bei Punkt 1 hätten wir auch vorher nochmal die Frage aufmachen müssen können. Sollen.
Pronomen?
Ja.
Ja, das ist ja eben auch diese ganze Gender-Debatte und so weiter, dass man wirklich viele, das ist auch das, was ich vorhin schon meinte, so wenn man jetzt mal für einen Moment über queere Themen spricht, denken immer alle außenrum, ja, aber was ist mit mir? Was ist mit mir als Heteromensch? Ja, du bist da auch mit inbegriffen. Also Liebe ist Liebe und jede Form von Liebe ist doch schön und toll. Und wenn du als Frau einen Mann liebst, dann ist das doch wunderbar. So, und genau das Gleiche ist es eben auch mit der Gender-Debatte, die echt kam wie eine Lawine irgendwie und viele vielleicht auch vor den Kopf gestoßen hat, was ich auch verstehe. Aber viele dann auch aus dem Grund der Unwissenheit und Uninformiertheit, genau, ja, sich Meinungen gebildet haben, die unbegründet sind oder Standpunkte gebildet haben, die unbegründet sind. Und wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt und was es für viele Leute auch bedeuten kann, also es gibt auch so einen schönen Spruch, irgendwie Pronomen können Menschenleben retten. Und das ist auch tatsächlich so, weil wenn man sich wenn man irgendwie als Mädchen zum Beispiel aufwächst und irgendwann feststellt, so, boah, ich bin im falschen Körper, zum Beispiel, ne, und merkt, okay, ich glaube, ich bin trans, ich möchte kein Mädchen, keine Frau sein, sondern ich möchte einen jungen Mann werden, dann hilft es schon mal ungemein, wenn man die Person nach dem Pronomen fragt und sagt so, hey, wie ist denn das bei dir und wie möchtest du angesprochen werden, weil Geschlecht ist nicht oder geschlechtliche Identität ist nicht nur der Körper, sind nicht nur primäre Geschlechtsorgane, sondern das ist auch ganz, ganz viel hier drin. Ich verstehe das natürlich auch, dass Leute sagen, ja, und haben wir nichts Besseres, das ist auch immer so ein Argument, haben wir nichts Besseres zu tun, als jetzt irgendwie darüber zu reden. Mit Sicherheit, Klimaschutz zum Beispiel, Krieg, ganz aktuell, ist natürlich tausendmal wichtiger auf jeden Fall, aber es hilft einfach unfassbar vielen Leuten, eben wie gesagt, aus dem Grund, viele Leute, wie zum Beispiel ich definiere mich jetzt nicht unbedingt als männlich, sondern ich sage einfach, ich bin genderfluid, weil jetzt zum Beispiel fühle ich mich eher ein bisschen femininer, manchmal fühle ich mich auch eher männlicher, an manchen Tagen fühle ich mich auch einfach neutral, ja, da könnte ich auch eine Amöbe sein, so, weißt, also das ist dann auch so und da hier helfen dann eben auch Pronomen, weil man eben sich nicht unbedingt als bloß weil jemand auf einen zukommt und man sieht, ah, okay, der hat einen Bart oder die Person hat einen Bart oder es ist ein Mann, ja, das muss ja ein Mann sein, wird mit Ehren gesprochen so, fühlt sich die Person vielleicht gar nicht so, sondern fühlt sich einfach auch anders und Geschlechterrollen sind einfach auch was Gesellschaftliches, also das hilft uns einzusortieren und gibt uns auch Sicherheit, ja, aber ist nicht zwingend unbedingt notwendig und auch so zum Thema Gleichberechtigung, es ist doch egal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, wer da arbeitet, ob das jetzt eine non-binary Person ist, so wir sind alle am Ende des Tages Menschen und wenn man eben jemanden damit hilft, dass man ihn die Person mit einem bestimmten Pronomen anspricht, nach dem Pronomen auch explizit fragt, wenn man zur Gleichberechtigung auch dazu beiträgt, dass es eben auch über die Sprache geht, über das Gendern, warum auch nicht? Dann warum kann man das nicht nutzen und auch so dieses Thema oder diese Argumentationsweise dann, ja, das verschandelt die Sprache oder würde die Sprache verschandeln, so, das sehe ich auch überhaupt nicht, weil ich finde, das ist es inkludiert einfach, es nimmt einfach alle mit und wenn man nicht gendern möchte, dann soll man es halt einfach lassen, aber dann soll man sich auch nicht drüber aufregen. Also, weil da sage ich dann auch immer so, also du regst dich jetzt drüber auf, dass ich jetzt irgendwie dann Video übers Gendern mache, ja, und sagst dann im zweiten Satz, haben wir nichts Besseres zu tun, dann frage ich mich, ja, hast du jetzt auch nichts Besseres zu tun, dass du dich jetzt darüber aufregst, dass ich übers Gendern spreche? Also, ne, gibt's da jetzt auch nicht irgendwie was Wichtigeres? So, dann nutz lieber die Energie, setz dich hin, informier dich, google das mal, was bedeutet das überhaupt, wen spricht es überhaupt alles an, und ich habe sowieso das Gefühl und das ist auch einfach eine Entwicklung und das wird auch immer mehr kommen, dass es einfach diese Geschlechtereinteilung immer fluider wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz, ganz viele junge Menschen definieren sich als queer, sehen sich nicht mehr unbedingt stur nur noch in diesem Konstrukt so und ich glaube, das tut uns auch als Gesellschaft gut, weil ganz, ganz viele, ich weiß nicht, euch ging das bestimmt auch so, ihr seid aufgewachsen und euch wurde das von euren Eltern vorgelebt, so, okay, der Papa hat die Frau, die Mama und die bekommen dann Kinder, ihr seid die Kinder und euch wurde das vorgelebt, so mir ja auch, dass eben so die Welt ist und so ist, wie man eben lebt, ne, man gründet dann auch irgendwann selber eine Familie, man baut dann ein Haus, man holt sich dann den Hund, so wie dieses klassische Klischee natürlich dann auch ist, so, und ich glaube, das erzeugt bei ganz, ganz vielen auch einen unfassbaren Druck, weil ganz viele irgendwann für sich merken, so, oh shit, das ist überhaupt nicht mein Leben, so, und ich glaube, vielen würde das auch helfen, wenn die von vornherein schon wissen, so, das kann man machen, aber das muss man auch nicht so machen. Und bloß weil das vielleicht die eigenen Eltern so gemacht haben, muss man das ja selber nicht machen. Man muss auch nicht selber irgendwie so leben. Also man kann auch, was weiß ich, polyamorös leben. Man kann auch in einer Dreierbeziehung leben. Man kann auch eben als Mann mit einem Mann leben. Man kann auch bisexuell sein in einer Partnerschaft, in einer offenen Partnerschaft führen. Also das sind alles so Konstrukte, die sich in den letzten Jahren auch immer weiter geöffnet haben, was ich auch gut finde, weil ich glaube, das tut jedem Einzelnen von uns, was die seelische Gesundheit betrifft, gut und das ist natürlich dann ja auch wieder insgesamt für die Gesellschaft gut, weil je besser es uns einzelnen Menschen geht, umso um so ein stärkeres Gefüge sind wir auch als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und darüber hinaus. Und ich glaube, das ist einfach was, was uns allen gut tun kann, wenn man wieder mehr einander zuhört, aufeinander zugeht und erstmal einander zuhört, bevor man irgendwie was kritisiert oder schlecht redet. Ob man das jetzt dann gut findet oder nicht gut findet, das ist dann wieder jedem selber überlassen so. Aber dann sollte man, finde ich, nicht andere irgendwie dafür kritisieren, dass man irgendwie einen anderen Weg gehen möchte oder dass man einfach was verändern möchte. Und ich sage auch immer, Leute, Sprache hat sich schon immer gewandelt. In den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten, in den Jahrtausenden, die es uns schon gibt als Menschen, Sprache ist immer was nie einheitlich war. Das hat sich schon immer gewandelt und jetzt wird halt einfach gegendert. Und wenn das jemand machen möchte, dann lass die Leute. Und wenn du es nicht machen möchtest, ist es auch okay. Aber hab einfach dieses Verständnis dafür oder diese Offenheit und geh einfach offener auf Leute zu. Punkt.
Ja. Eigentlich ein guter Schlusssatz.
Erik, ja? Fast.
Ich weiß.
Denn wir müssen ja noch, ich habe mal mit ein Spatz, der sitzt auf meiner Schulter und der zwitschert mir was ins Ohr und er meinte, dass du dich für den Eurovision Song Contest beworben hast.
Ja.
Und wie kam dann das? Also das ist ja wahrscheinlich ein riesengroßes Ding. Also wenn man das machen würde, ist ja riesig.
Ja.
Wie gut oder wie sieht denn jetzt der Prozess aus? Also ich habe gehört, die fanden das ziemlich cool, was du machst, ziemlich gut. Wie sehen dann jetzt die Next Steps so aus?
Also es ist so, der Eurovision war schon immer ein großer Traum von mir, irgendwie Deutschland als offenes, buntes, vielfältiges Land zu vertreten, im Ausland, wo auch immer der Eurovision dann stattfindet. Dieses Jahr ist es ja dann eben in Turin, in Italien. Und es ist so, also es ist in Deutschland immer ein bisschen, immer ein bisschen anders, auch teilweise ein bisschen undurchsichtig, wie es dann dazu kommt. Jetzt letztes Jahr hat ganz klar wieder der NDR das offen und auch das erste offen gelegt und gesagt, okay, ihr könnt euch wieder, es können sich wieder Leute bewerben. Mhm. Die Jahre davor war es so, dass Leute ausgewählt worden sind, die dann irgendwie entweder in Live-Shows gegeneinander angetreten worden sind oder letztes Jahr war es der Fall, dass der Künstler, der Jendrik, der dann Deutschland vertreten hat, von der Redaktion oder von dem Gremium eben ausgewählt worden ist, der war dann einfach da, also der ist dann einfach präsentiert worden und deswegen fand ich das gut, dass es dann letztes Jahr für dieses Jahr geöffnet worden ist und gesagt worden ist, okay, hier ist ein Bewerbungsformular online, da kann man sich einschreiben, da kann man sich dafür bewerben, Songs einschicken und und wir treffen dann eine Vorauswahl und diese Vorauswahl ist dann eben in diesem ESC-Vorentscheid, der nächsten Monat stattfindet, im ersten, glaube ich, wird er ausgestrahlt, Anfang März. Und da treten dann diese ausgewählten Acts, KünstlerInnen an, gegeneinander an und dann kann eine Jury und eben auch die ZuschauerInnen wählen aus sechs Acts jetzt. Nein, keines, kein. Oh, ich wusste, dass das kommt. Ich habe es jetzt versucht zu übergehen.
Aber weißt du,
das ist so plump, da muss ich raufspringen.
Es sind sechs Acts, also sechs KünstlerInnen oder Bands oder Gruppierungen. Ich habe mir noch gedacht, ob ich das selber drauf anspiele. Und die treten dann eben gegeneinander an und dann wird ein Act oder eine Band, eine Künstlerin eben ausgewählt und diese Person, dieser Mensch fährt dann für uns fährt dann für uns nach Turin und ich habe mich da eben beworben, also habe mich da letztes Jahr, Ende des Jahres über dieses Portal beworben, wie auch ganz, ganz viele andere KünstlerInnen. Es waren insgesamt 994, also die Zahl hat dann auch der NDR oder das Eurovision Deutschland Gremium bekannt gegeben, bin aber dann leider nicht weiter ausgewählt worden. Also da gab es dann eben nochmal so ein internes Vorspiel da. Also es ist, von diesen 994 Leuten ist eine Auswahl getroffen worden, die dann nochmal ein internes Vorspiel gemacht haben. Ich weiß gar nicht, das waren irgendwie auch so zwischen 20, 30 Acts, die sind dann aufgetreten und von diesen Acts sind sechs ausgewählt worden, die jetzt eben in diesem Vorentscheid auftreten und da bin ich aber leider nicht mit dabei.
Das genau. Tut uns leid.
Ja, danke. Aber Eurovision ist ja jedes Jahr, deswegen ich mache dann einfach.
Darf ich auch wieder sein? Diese Arschmaden.
Kann auch nicht sein. Ja. Läuft bei dir wie mit der Bachelor-Bewerbung ähnlich, oder?
Arsch. Ja. Arschmaden finde ich aber auch ein sweetes Wort, das habe ich davor auch noch nicht gehört.
Ja, Mensch.
Ja, aber wie gesagt, also es ist natürlich, wir haben das natürlich dann auch irgendwann öffentlich gemacht zu James Dean, also ja. zum MoMA-Auftritt habe ich das dann eben auch öffentlich gemacht und gesagt, so ganz klar, ich trete an und ich möchte Deutschland vertreten. Mhm. Das ist schon ein langes Ziel von mir und jetzt gehe ich das auch wirklich ganz aktiv an, weil es jetzt auch die Möglichkeit wieder gibt, ja. das zu machen. Und das war einfach auch toll, so zu die Response, die da kam und das Feedback so den Leuten hat es gefallen und ich fand es ganz toll, was ganz, also auch nochmal Shoutout an alle, wer den Podcast hört, an euch, Dankeschön für eure ganzen Kommentare und Glückwünsche und lieben Nachrichten und war natürlich dann auch enttäuschend, dass man dann nicht ausgewählt worden ist und schade, weil, wie gesagt, ich würde das wahnsinnig gerne machen, aber letztendlich kann man die Entscheidung dann nicht irgendwie beeinflussen. So, wir sind auf jeden Fall weit gekommen und wie gesagt, Eurovision ist jedes Jahr und wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt und wenn es die Möglichkeit wieder gibt, dass man sich wieder bewerben kann, werde ich das auf jeden Fall wahrnehmen. Mhm. So lange, bis ich dahin fahre und nee, Quatsch, also ich werde es einfach versuchen und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es.
Klang wie eine Drohung.
Das ist eine offene Drohung an den NDR. Nein, Quatsch.
Damals Gildo Horn war eine Drohung, aber du wärst, glaube ich, Wohltat für die Ohren.
Nein, Quatsch, dankeschön. Nee, also, ne, wie gesagt, das ist, wenn es die Möglichkeit gibt, dann mache ich das auf jeden Fall. Und weil es einfach irgendwie, ja, also es ist ein ganz tolles Event, da kommen so viele Menschen, so viele verschiedene Länder zusammen. Und ich glaube, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, was uns auch die letzten Tage gezeigt haben, ist das Zusammenkommen und das Zusammenhalten das Wichtigste und dass man egal woher man kommt, was man für einen Background hat, dass wir letztendlich immer Menschen sind, die einander respektvoll begegnen sollten und nicht gegeneinander irgendwie die Waffe erheben sollten und deswegen ist es dieses Jahr, glaube ich, gerade noch mal ein unfassbar wichtiges Event. Und ja, kann echt allen Leuten nur empfehlen, haltet zusammen, egal welche Musik ihr hört, das ist egal. Das ist einfach unfassbar wichtig. Und
ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Bevor Erik noch so aus seinem kleinen Zauberhut zaubert.
Was wir jeden Gast fragen, ist, wen würdest du dir bei uns auf unserem Hauptstadt-Podcast-Thron noch wünschen? Wen könntest du dir bei uns gut vorstellen?
Gut vorstellen. Ich habe vorhin ja schon Mine genannt. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Mhm. Mine ist ja auch eine Künstlerin aus Berlin. Auch eine ganz, ganz tolle Frau, ganz spannende Künstlerin und toller Mensch. Dann fände ich auch spannend, Nova ist auch eine tolle Künstlerin, schreibt auch alle ihre Songs selber, produziert auch alles noch selber, auch Mine. Also zwei ganz, ganz tolle, spannende KünstlerInnen, die hier auch in Berlin ansässig sind. Und auch eine spannende Künstlerin, die ich letztens auch persönlich über virtuell kennenlernen durfte, ist Malonda. Eine deutsche POC-Künstlerin, die ganz, ganz tolle und interessante deutsche Musik macht. Also das ist bestimmt auch super spannend und die hat auch sehr viel über die Black und POC-Community eben zu erzählen und genau. Also die drei könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut bei euch auch vorstellen.
Na dann, vielen lieben Dank.
Was wir noch vergessen haben, wo kann man dich denn noch live sehen dieses Jahr?
Ja, also es sind tatsächlich noch keine Live-Daten von mir bekannt gegeben worden, aber es werden auf jeden Fall demnächst Live-Termine bekannt gegeben und deswegen folgt mir gerne auf leopold.music auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, da halte ich auf jeden Fall alle immer auf dem Laufenden. Und das sind ja schöne Dinge für dieses Jahr geplant, Festivals, CSD ist natürlich auch wieder, ich trete immer gerne auf CSD und Pride-Veranstaltungen, eben auf queeren Veranstaltungen auf. Und da wird dieses Jahr auch wieder einiges passieren, also lasst euch überraschen.
Und du kannst uns die Daten dann auch gerne zukommen lassen, wenn es dann so ist, oder uns einen kleinen Seitenhieb mit dem Ellbogen geben, dann werden wir unsere Leutchen hier auch nochmal aktivieren.
Genau. Ja? Vielen Dank.
Also, hab du vielen Dank, dass du den weiten Weg in den Osten auf dich genommen hast.
ich bin sau gerne gekommen. Ja, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
Also, macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.
Tschüss.
Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.